Cuba Libre. Was trinkst du denn da eigentlich Leckeres? Außerdem
den billigsten Whisky, den sie hatten. Und Tullamore Dew fand ich für 6,50 dann noch akzeptabel.
Ja, das kann man mal machen.
Ich glaube, es ist auf die Spesenrechnung.
Nee, wir hatten mal einen Kollegen, der hat das gemacht.
Und dann ist er nicht mehr Kollege.
Wir hatten
genau
einen Kollegen.
Richtig.
Das ist der Weltraum. Unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Dann würde ich sagen, ein fröhliches Prost in die Runde. Das ist eine schöne Methode, einen Podcast zu beginnen.
Zum Wohle.
Zum Wohle. Salute.
Möge der Saft mit euch sein.
12. Mai 68 steht aber hier.
12. Mai 68?
Bei IMDb.
Das passt dann sogar wahrscheinlich zum
Erscheinungsdatum. In der Wikipedia stand irgendwas vom 3.4.2006.
Das war das Sneak Preview.
1968.
Gab es damals schon Sneak Previews 1968?
Ja, im Double Feature mit irgendeinem Jerry Lewis Film.
Double Feature.
Ihr habt schon gehört, es ist eine fremde, aber doch vertraute Stimme im Podcast zu hören. Wir sitzen hier in einer Hotellobby vor einem virtuellen Kaminfeuer. Wir verlinken es in den Shownotes. In bequemen Ohrensesseln mit halbwegs bequemen Kopfhörern auf den Ohren und wollen mit uns reden, mit euch reden und erstmal untereinander reden. Und wir haben natürlich den guten Chris zu Gast von Nerdizismus. Hi.
Hallo.
Chris. Ja, und ihr hört trotzdem eins der berühmten Crossover zwischen Sirenen und Nerdizismus. Wir lassen uns hier ein paar Cocktails specken.
Und während Sascha jetzt an seinem Cuba Libre nuckelt, heiße auch ich euch alle herzlich willkommen zu Folge 59. Heute ist der, was haben wir gerade gesagt, 3. Mai 1968.
Ja, virtuell auf jeden Fall.
Und wir feiern nicht irgendeinen, sondern ich würde mal sagen, der Science-Fiction-Film schlechthin.
Richtig. Wir reden heute über Planet der Affen.
Ich dachte Star Wars.
Okay. Krieg der Eispiraten.
Der ist gut. Der war gut. Ich dachte Dark Star.
Wie heißt der Film mit den Nazis im Südpol? Unterm Eis? Dieser französische?
Steel Sky, Iron Sky.
Iron Sky, aber die sind nicht auf dem Eis, die sind noch hinter
dem
Mond.
Mit den Zombie-Nazis aus dem Sumpf?
Ach, das waren, glaube ich, die Zombie-Nazis aus dem Sumpf.
Okay, das heißt die Zombie-Nazis aus dem Sumpf. Darüber reden wir natürlich nicht, sondern der gute Chris verdeckt momentan, weil es in seinem Ohrensessel liegt, ein Buch von A.C. Clarke. Und das trägt den wunderschönen Titel aus 4 Ziffern bestehend 2001.
Odyssee im Weltraum.
Odyssee im Weltall. Weltraum?
Weltraum.
Weltraum. Und
die Gäste hinten sollten jetzt hier die Pauke machen.
Bum, 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 bum.
Weltraumputze.
Also die Gäste also um uns herum sind erstaunlich gefasst dafür, dass hier drei Typen sitzen mit Kopfhörern und einem riesen Mischpult vor sich auf dem Tisch.
Wir sind hier im Berlin-Potsdamer Platz. Die haben schon weitaus Verrückteres gesehen.
Das stimmt. Das ist nicht Lausitz hier, ja?
Das ist nicht ganz unrecht.
Hier hat man auch schon Pferde kotzen sehen.
In der Lausitz und Menschen, auch, die als Pferde verkleidet waren, die gekotzt haben.
Gibt's aber richtig.
In der Lausitz sieht man Wölfe kotzen. Ja, wir reden über 2001, weil 2001 in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Und das ist Wahnsinn, dass dieser Film tatsächlich 50 Jahre auf dem Buckel hat. Wenn man sich ihn heute anguckt, sieht es nicht aus wie vor 50 Jahren.
Nee, der sieht keinen Tag älter aus als, sag ich mal, so 20 oder so.
Ja, ja. Und er hat so viel vorweggenommen. Tablets, Skype-Gespräche.
Mondbasen. Reise zum Jupiter.
Also alles das, was heute so alltäglich ist.
Sozusagen. Kontakt mit transdimensionalen Wesen. Was man eigentlich heute so, da guckt man ja nicht mehr groß.
Nee, da klingelt irgendein Mann, Fred vom Jupiter. Sagst du, Mensch, Fred, komm rein, hol dir einen Tee. Nimm den Keks.
Ja, aber die Mondlandung war doch gefaked. Also ich meine, Kubrick hat die doch gefaked im Studio.
Da müssen wir gleich noch drauf eingehen. Wie ist Kubrick an die Objektive gekommen, ne? Das ist ja die große Frage. Da kommen wir später nochmal zu, denke ich.
Also die versteckten Hinweise in 2001 sind ja eindeutig. Also da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja? Also könnte ich ja, also wenn ich da anfange, dann sind wir morgen nicht fertig. Also ich sag nur mal ein, ist ja ganz klar, die Flagge auf dem Mond bewegt sich ja, kann sich ja gar nicht bewegen, weil es gibt ja keinen Wind. Ne? Und in der Briefing-Szene,
ja,
da bewegen sich die Flaggen in dem Konferenzraum auch, obwohl es in dem Konferenzraum ja keinen Wind geben könnte.
Richtig, die Fenster sind ja alle zu.
Ja.
Das sieht man ja ganz deutlich.
Ja, aber ja, es wird heiße Luft produziert. In jedem Konferenzraum wird genug heiße Luft produziert, um mehrere Flaggen bewegen zu können.
Du bist doch einer von denen. Du bist
ein Schlafschaf, du Systemling.
Wach endlich auf.
Nimm die Maske ab, Reptilienmensch.
Das sieht man nur beim Blinzeln.
Blinzeln die immer so mit einem Auge abwechselnd, immer so.
Ja, frag mal den Reichsbürger deines geringsten Misstrauens.
Okay, mach ich. Chris, wie siehst du das?
Billy Cyrus ist auch ein Reptiloid. Und Angela Merkel auch.
Das sowieso.
Du. Die Erde ist flach, und wenn sie nicht hohl wäre.
Die ist flach und hohl.
Und Alternative mit Dinosauriern oder Nazis bevölkert.
Wir greifen total vorweg.
Oder Dinosaurier auf Nazis.
Was ist eure Einschätzung?
Dinosaurier reitende Nazis.
Das hatten wir doch auch dem letzten Mal gehabt. Das war dieses
Kommunisten, Zombie, Nazis bei den Simpsons.
Nee, meine ich nicht. Ich meine diesen halbstündigen, krautgefandeten japanischen Actionfilm-Verarsche-Film.
Kung Fury?
Kung Fury hieß der, glaube ich. Kann das
den sein? Den habe ich noch gar nicht gesehen.
Da waren Dinosaurier und Nazis, aber die ritten nicht aufeinander.
Nee, aber die Leute, und die Nazis am Ende verprügelt haben, die ritten auf den Dinosauriern.
Ja, wenn du das
ja
sagst. Aber eigentlich wollten wir heute über 2001 reden, nicht über Nazis.
Richtig. Was schätzt ihr ein, wie viel Prozent unserer Hörer haben 2001 noch nicht gesehen?
Ein.
Genau.
1 bis 5.
Die Frage ist, wie viel Prozent der Hörer finden den gut?
1 bis 5.
Ich glaube mehr.
Nee, also echt schon.
Ich glaube, dass sowohl mehr Leute ihn nicht gesehen haben, als auch, dass so mehr Leute ihn gut finden.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass den heutzutage einfach keiner mehr durchhält.
Das glaube ich auch.
Also wenn du mit heutigen Sehgewohnheiten an diesen Film rangehst, der übrigens schon ewig nicht mehr im Fernsehen kam. Also ich habe ihn zumindest schon ewig nicht mehr irgendwie im Fernsehen wahrgenommen. Also ich gucke den einmal im Jahr.
Ja, okay.
Lege ich mir, also entweder weil ich gerade irgendwie bei Netflix oder keine Ahnung wo durchscroll und dann, ach, könntest du mal reingucken. Oder weil ich wirklich bewusst den habe ich noch auf HD-DVD.
Cool. Wow.
Ja, ich habe eine Zeit lang gedacht, HD-DVD setzt sich durch. Und dann bin ich das entsprechende Laufwerk für die Xbox 360 geholt.
Ich weiß noch nicht mal, was das ist.
Das war wie SVHS und wie Betamax und VHS oder Video 2000 VHS.
Stimmt. Ich weiß, dass es
das Konkurrenzformat
Plus R und DVD Minus R gab.
Aber es gab nachher als Konkurrenz zu Blu-ray.
Zu Blu-ray.
Ah,
die HD-DVD. Ja,
doch.
Die hatten dann braune Hüllen. Das sind wir bei Nazis.
Die braunen Hüllen. Ja.
Und die Xbox hat...
Du kicherst wie ein Schulmädchen.
Hat ein Nazi-Witz gemacht. Und die Xbox hat auf die HD-DVD gesetzt, hat einen Zusatzlaufwerk rausgebracht. Und ich habe das erst gekauft, als es schon wieder out war. Aber dann gab es die Filme alle für 1 oder 2 Euro.
Ja, also geil.
Ich glaube, es gab 120 Filme und 50 davon habe ich. Und irgendwie bin ich jetzt halt zu geizig, die jetzt nochmal auf Blu-ray zu kaufen.
Verstehe ich vollkommen, aber wenn jetzt deine Xbox abraucht, dann bist du natürlich dann ein bisschen gekniffen, ne?
Genau.
Ja. Kriegst du nie wieder Ersatzteile.
Unter anderem sind halt dabei alle Kubrick-Filme, Shining, Eyes Wide Shut.
Oh, geil.
Also die Kubrick-Filme kamen alle auf HD-DVD raus.
Aber so eine Kubrick-Sammlung, das macht schon was her, ne? Also
ja, ja.
Was früher der Brockhaus, sag ich mal, war im Bücherschrank, das war die Kubrick.
Wobei ich ja immer noch sage, wenn man Eyes Wide Shut leicht umstellt, kommt Eyes Scheiß raus.
Das ist auch ein anderes Thema und Kubrick war ja auch gestorben vorher, bevor er rausgekommen
ist. Echt?
Ja. Der ist fertig gedreht worden von, weißt du das?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass er eigentlich AI, Artificial Intelligence, auch noch machen wollte.
Was? Ist das nicht Spielberg?
Nachher dann ja.
Ja.
Spielberg.
Der Spielberg.
Das ist der jüngere Bruder von...
Steven Spielberg.
Ja.
Ja. Aber wir wollen ja über 68 hat er auf jeden Fall noch gelebt.
Nee, aber gerade die Frage war so von wegen, wie viele Leute den heutzutage durchhalten. Also erstmal, Chris, du bist vielleicht einzigartig, aber nicht so einzigartig, ja? Also wenn ich irgendwie einen Fetisch habe und ich denke, ich bin der Einzige, einmal Internet angemacht und dann sehe ich, oh nee, doch nicht. Und das Zweite ist, man hört ja so, der Drogenkonsum hat ja gar nicht so sehr nachgelassen seit den 80er, seit den 60er Jahren, ja. Also auch heute braucht der geneigte LSD-Kosmonaut immer noch so eine gewisse Inspiration oder...
Du meinst, wenn es Bayern 3 Space Night nicht mehr gibt, muss er sich 2001 angucken?
Bayern 3 Space Night ist ja auch ein guter Punkt. Ich meine, das ist ja auch geguckt worden, wie blöd, ja? Also es hat ja zeitweise höhere Einschaltquoten als...
ja, aber weil ich im Suff oder im vollgekifften Zustand um 3 Uhr nachts nach Hause kam und noch nicht müde war.
Richtig. Und das ist die Stimmung, wo man dann in auf 1 Gold, oder wie heißt dieser Sender, wo die ganzen Wiederholungen von im ersten laufen? Nee, ach, also Sat1-Gold, Sat-Gold, wie heißt das?
Blattgold. Das ORB-Aquarium, was ja zeitweise auch gesendet wurde, als es den ORB noch gab, Gott hab ihn selig.
Die schönsten Eisenbahnstrecken Deutschlands hatten auch immer gute Einschaltquoten.
Selbst das ORB-Aquarium, also hat der ORB abends einfach nur ein Aquarium mit Fischen gezeigt. Das hat traumhafte Einschaltquoten.
Aber wir tun jetzt dem Film und Stanley Kubrick Unrecht, wenn man das jetzt mit 2001...
Es ist vergleichbar. Also man kann sich hinsetzen, 2001 gucken und ähnlich wie das wie Fischen im Aquarium beobachten, kannst du einfach dann den Affen zugucken und den rotierenden Raumschiffen im Weltall. Also das sieht einfach gut aus. Du bist ja ein großer Freund langsamer Filme und des Ableckens mit per Kamera von Raumschiffen.
Ja, total.
Ja, und da ist natürlich 2001 genau dein Fetisch.
Natürlich. Ja, das ist klar. Aber ich halte mich dafür nicht so einzigartig, dass ich der Einzige wäre. Und es ist ja nicht nur das. Es ist ja noch viel, 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 viel mehr. Und die Faszination des Weltalls der Raumfahrt ist ja auch sehr gut eingefangen. Also da sind ja immer noch Sachen drin, die damals eigentlich schon vorstellbar waren, von denen man gerechnet hätte, dass es vielleicht 2001 schon gäbe oder wenigstens 2010.
Tablets, Videotelefonie.
Und jetzt haben wir 2018 und wir sind auch immer meilenweit davon entfernt. Aber es war auch damals schon einer von den realistischeren Darstellungen der Zukunft der Menschheit.
Ja, ja. Vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, dass es halt im Weltall kein Geräusch gab zum Beispiel und die Gravitation künstlich erzeugt wurde.
Ja. Yeah.
Das ist schon alles relativ realistisch, was wir da gesehen haben.
Was ich gerade...
Und es braucht halt eine Weile von der Erde bis zum Mond zum Beispiel und von der Erde bis zum Jupiter. Aber es braucht noch eine Weile, bis der Film an Fahrt beginnt, leider.
Ja, die ersten 25 Minuten wird nicht gesprochen.
Richtig, da sieht man nur Affen zu. Wobei, du hast das Buch hier liegen, es liegt hier unter Bier und Handys verdeckt auf dem Tisch vor uns. Es gibt ja, die Anfangssequenz ist im Buch ja etwas deutlicher beschrieben. Es gibt ja diesen einen Affen, den Mondgucker.
Ja. Mhm.
Ich weiß das nur, weil ich ein Video dazu gesehen habe, aber ich ahnte zustimmendes Nicken. Der Monolith hat ja am Anfang des Buches deutlich mehr Einfluss auf die Evolution der Affen, als das in dem Film zu sehen ist.
Ja, im Film sieht man es ja nicht so richtig, was das für einen Einfluss hat. Also,
es wird halt angedeutet. Aber
du hast im Buch ja die Innensicht des Affen sozusagen, ja?
Ja.
Die Innenschau. Und die hast du natürlich
also im Film. Vielleicht sollte man an der Stelle nochmal sagen, dass übrigens 2001 kein Film ist, der auf dem Buch beruht.
Nein.
Sondern das Buch wurde zeitgleich zum Film geschrieben und Stanley Kubrick hat viele Teile des Drehbuchs dem Arthur C. Clarke vorenthalten. Deswegen gibt es Teile, wie zum Beispiel eben die Projektion auf dem Monolithen, die in dem Buch beschrieben werden. Da gibt es ja, glaube ich, eine Stelle, weiß nicht, ob die am Anfang oder am Ende ist.
Am Anfang.
Am Anfang.
Mit der Zielscheibe?
Genau, mit der Zielscheibe, wo also dann wirklich auch mathematische Formeln auf dem Monolithen wiedergespiegelt werden. Das sieht man ja. Also das heißt, im Film ist angedeutet, auch eher durch das Geräusch, durch diesen Fiebton, dass da irgendwas mit den Affen passiert und sie ja dann die Waffe erstmal entwickeln oder ein Bewusstsein für Gewalt oder kannst du jetzt interpretieren, wie du willst. Und genau. Im Buch ist es ja ganz klar beschrieben, was die sehen. Ja, und der Affe hat ja auch Gedanken. Ja.
Richtig, dass er halt so mathematische Formeln in seinem Kopf sieht, wie so ganz geometrische Figuren und so ein Kram. Richtig, ja.
Vielleicht können wir mal ganz kurz für die, die hinter einem Stein gelebt haben in den letzten 50 Jahren.
Hinter einem Monolithen vielleicht.
Hinter einem Monolithen vielleicht. Um was geht's eigentlich in 2001? Chris hat gesagt, er will uns das Ende heute erklären. Ich bin gespannt.
Fangen wir mit dem Anfang an. Es geht eigentlich um die Erforschung von zwei Monolithen. Einer auf dem Mond und einer wird dann später entdeckt in der Umlaufbahn vom Jupiter. Und zuerst halt auf dem Mond, weil da gibt es dann schon eine Forschungsbasis und da werden magnetische Anomalien, wenn ich mich recht entsinne, entdeckt. Und dann sagen halt die Menschen, lass uns da mal graben Und dann graben sie da und finden halt diesen ersten Manolithen. Das ist ein schwarzes Quader, ein schwarzer Quader. Und in dem Moment, wo die Menschen sich quasi zum ersten Mal das Ding richtig gut angucken, fängt das Ding plötzlich an zu fiepen, um danach für immer zu verstummen. Und dann verfolgen die, glaube ich, das Signal, das gesendet worden ist von diesem Monolithen und finden dann den zweiten Monolithen in der Umlaufbahn vom Jupiter, fahren dann mit einem Raumschiff dahin.
Ist das nicht schon längst unterwegs Richtung Jupiter und es wird nur abgelenkt?
Das kann jetzt sogar auch sein.
Also die Chronologie ist schon so, du siehst ja erstmal, siehst du The Dawn of Man, also siehst praktisch erstmal, wie der erste Monolith auf die Erde kommt.
Richtig, stimmt. Drei
Monolithen. Aus den Affen praktisch sie dann zum erhebt, dass sie also nächste Evolutionsstufe machen. Dann siehst du die Menschen in 2001, die auf dem Mond den nächsten Monolithen finden, der ein Signal Richtung Jupiter aussendet. Und dann wird die Discovery ausgesandt, um dem auf den Grund zu gehen.
Und da kommt ein neues Handlungselement mit rein. Diese Discovery wird gesteuert größtenteils von einem Computer, von einer künstlichen Intelligenz. Weil, auch unter anderem deswegen, weil von den, wie viele Leute sind acht? Acht?
Ich glaube, ich weiß gar nicht.
Irgendwie genau, so, wie so ein knappes Dutzend an Besatzungsmitgliedern sind nur zwei wach auf dieser Reise. Die anderen liegen im Tiefschlaf. Und damit die nicht überfordert sind mit den ganzen Tätigkeiten und B, auch nur so eine gewisse Ansprache haben außer sich selber, gibt es halt da diese künstliche Intelligenz namens HAL. H-A-L.
9000.
HAL 9000. Wo dann nachher immer der Witz gekommen ist, ja, die wollten IBM einen Schritt voraus sein. Wobei überliefert ist, dass derjenige, der sich das ausgedacht hat, gesagt hat, oh nee, das war keine Absicht. Das steht tatsächlich für heuristischer Algorithmus.
Wobei, als HAL dann am Ende zerlegt wird, singt er Hello Daisy. Und es geht ihm mehr, dass der Spezialeffekt-Typ sich einen alten IBM-Computer angeguckt hat und der hat auch Halle Daisy gesungen.
Also das ist die erste Künstler, also die weiß nicht, ob es eine mehr ist, aber man kolportiert, dass der erste sprachsynthetische Computer dieses Lied gesungen hätte.
Ja.
In den 60ern.
Und das muss wohl ein IBM gewesen sein. Ja, insofern genau. Schließt sich dann
wieder und Hell ist ja immer IBM ein Buchstabe verschoben.
Ja.
So, ob das jetzt Absicht war oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Aber mit dem
fragt eure Großeltern, was IBM ist.
Die gibt's doch. Der heuristische Algorithmus, das geht ja schon so ein bisschen in Richtung auch Maschinenlernen. Das ist ja auch so irgendwie ein bisschen mit Statistik und Heuristik und so weiter.
Ich glaube, in dem Buch geht es auch mehr darum, ob HAL irgendwie diesen Turing-Test besteht und intelligent ist, oder? Und im Film geht es eher um, wird ja bestätigt, dass HAL auch Gefühle hat.
Also im, was?
Nee.
Nö.
Nee?
Nö.
Nein. Also Gefühle simulieren kann oder sowas. Das sagt er doch in diesem Interview mit dem
Journalisten. Ja, er sagt aber, er hat Angst, ne?
Ja, als er ausgeschaltet
wird. Wird gesagt, er hat Angst. Aber ich kann mich noch so weit dran erinnern, zumindest aus dem Buch 2010, weil das habe ich nämlich noch eher gelesen, also jetzt näher zurückliegend gelesen als das, dass gesagt worden ist, das ist eigentlich mehr so ein Chatterbot. Ah. Auf der Ebene zumindest. Also der hat so grundlegende Funktionen, die funktionieren wie herkömmliche Computer, die sind fest einprogrammiert. Deswegen kann man ja auch seine Sprachsteuerung nachher abschalten und das Schiff fliegt trotzdem weiter.
Ja.
Und die High-Level-Funktionen, die sind halt mehr so Larifari, Schnickschnack, irgendwie Maschinenlernen.
Schachspielen mit hier, David.
Kommen wir, zeigen dem mal 20.000 Konversationen und dann ja.
Wusstet ihr, dass HAL in dem Schachspiel
schummelt?
Also Checkmate Schach ansagt und die Züge voraussagt und er deswegen ja der Bowman, glaube ich, spielt er? Oder spielt er mit dem Bowman oder mit dem Pool? Weiß ich
kann
gar
die
nicht.
Beiden nicht auseinanderhalten.
Ich glaube, er spielt mit dem Bowman.
Lustig wäre, wenn er mit dem Pool spielen würde.
Ja.
Oder Snooker.
Ja, oder Bogenschießen mit Bowman. Katsching. Machst du noch einen Sound rein?
Ja. Deswegen haben wir dich eingeladen.
Ja, genau. Nein, die Partie, von der der Astronaut mit HAL spielt, wo HAL ihm dann sagt, noch zwei Züge und du bist schachmatt,
ja.
Ist an der Position aber noch gar nicht so weit schachmatt. Also man könnte sie noch anders lösen. Er hätte noch gewinnen können. Das heißt, das ist eigentlich das erste Mal, ist nur wenn du ein Standbild machst und wirklich genau hinguckst und auch ein Schachprofi bist, das muss ich mir auch anlesen, das muss ich aber ja auch nicht rauskriegen. Aber die Spielsituation, wie sie dasteht, wie sie HAL beschreibt, ist eine Möglichkeit, aber nicht die einzige Möglichkeit. Das heißt also, der Mensch hätte durchaus noch eine Möglichkeit, aber er vertraut Hell und sagt, oh ja gut, dann habe ich halt verloren.
Was für ein genialer Move von dem Drehbuchautor. Vielleicht war es auch keine Absicht, aber wenn es Absicht war, dann ist es
also schon... Also Kubrick-Film wäre es alles Absicht.
Ja, okay. Naja, okay, und dann fliegen sie, sie kommen zum Jupiter tatsächlich und dann gerät alles ein bisschen aus den Fugen. Mhm. Also es fängt Hell an, alle im Tiefschlaf sich befindlichen
Menschen
zu töten. Dann erspinnt er einen Plot und versucht auch die beiden noch lebenden Menschen am Schiff zu töten. Und zwar macht er das, indem er irgendwie so ein Defekt einer Kommunikationseinrichtung simuliert, sodass die Leute aussteigen müssen. Und den ersten, den himmelt er, glaube ich, indem er ihn mit seiner eigenen Kapsel rammt oder sowas.
Ja,
ne?
Ja, der muss aussteigen mit so einem kleinen Mini-Raumschiff.
Betty.
Heißt sie so?
Ich glaube, im Buch heißt sie Betty.
Okay. Erinnert mich im Nachhinein, also das war ja zuerst da, aber das von Captain Future, das kleine Schiff, sieht so ähnlich aus.
Ja, es gibt...
Ähnlich.
Es ja. gibt auch bei... hast du Space Quest gespielt früher von Sierra?
Gott, ja. Gibt's da sowas?
Ja, und es gibt den fünften Teil, der ziemlich viele Anspielungen auf 2001 hat. Und da
okay.
gibt's auch so ein ähnliches Schiff.
Okay,
so, das so ein
kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Nein, er muss ja dann raus, die Einheit... Also im Grunde genommen ist das ja das Erste. Also in dem Schachspiel kommt ja schon raus, dass Hell eben sagt, es wird eine Sendeeinheit ausfallen.
Ja.
Irgendwann in 72 Stunden.
Richtig.
Und dann ersetzen sie die, holen sie rein und merken, da ist überhaupt kein Fehler.
Ja. Mhm.
Und als sie, glaube ich, dann trotzdem ersetzen wollen, um sicher zu gehen, killt Hell den ersten, indem er, glaube ich, einfach seinen Atemschlauch durchschneidet. Mit der Betty.
Ist das nicht, dass der den
Roboter
gibt?
Den Roboterarm.
Ja, dann später. Also, der gibt denen keinen Schubs. Das ist ja eins von diesen Dingen. Es gibt ja viele Elemente, die bei allem Realismus nicht passen. Zum Beispiel passt die Beleuchtung, deswegen kann Kubrick nie die Mondlandung gefaked haben, weil er keine Ahnung von Beleuchtung hatte.
Oh, also, du willst Kubrick unterstellen, er hat keine Ahnung von Beleuchtung?
Nein, natürlich hat er Ahnung von Beleuchtung gehabt, deswegen ist bei Kubrick ist nichts zufällig.
Ja. Ja.
Und die Beleuchtungen, gerade auch in der Sequenz, wenn der hier der mein Gott, wie heißt er denn, der
Bowman?
Nee, eben nicht, wenn der
Pool.
der Dr. Hayward, wenn Hayward der am Anfang Floyd. Zum Mond fliegt.
Hayward Diablomi.
Hayward Floyd oder wie der heißt. Mhm. Diese Raumschiffe sind und auch die Planeten und all die ganzen Schiffe, die passen alle nicht. Es kommt immer ein kompletter Mismatch.
Okay.
Also Beleuchtung der Raumschiffe im Vordergrund und der Schattenwurf des Mondes auf die Erde oder der Astro passt nie. Ist immer komplett unterschiedlich. Passt, ist also komplett falsch. Also
werden von verschiedenen Seiten angeleuchtet.
Und von so verschiedenen Seiten angeleuchtet oder die Schatten sind praktisch wie 12 Uhr mittags, aber die Erde hat einen Schatten wie eigentlich, wenn die Sonne irgendwie um 13 Uhr steht. Also es passt einfach nicht.
Okay.
Ja? Und dabei Kubrick halt nichts dem Zufall überlassen ist, ist das, also du kannst jetzt rein interpretieren, was du willst, ja, aber das so schlampig kann er nicht gearbeitet haben.
Also...
Und es sind ja auch alle Raumschiffe in dieser Anfangssequenz 2D, nur die Discovery ist als Modell dreidimensional. Alle anderen Raumschiffe sind Fotos vor einer Fototapete.
Okay.
Die einfach nur durch einen Zoom bewegt werden.
Okay.
Die haben keine Dimension, keine Tiefe und es bewegt sich auch kein Schatten und so gar nichts.
Ach so, wie dieses Mondshuttle oder dieses
Mond. Genau, die haben ja alle keine Tiefe. Die haben einfach einen Standardschatten, der da drauf ist und der müsste sich eigentlich verändern, tut er aber nicht. Ja? Nur die Discovery ist als wirkliches Modell vorhanden und hat echte Lichteffekte.
Ja, und die Raumstation.
Genau, und das, was du meinst, ist, und das genau die Raumstation noch, und das, was du meinst, wenn die auseinanderfliegen, dann kann es eigentlich so gar nicht sein, weil wer soll denn da wen angeschubst haben? Weil in dem Moment, wo der Pool ist der Erste, der getötet wird, genau.
Ja.
Der Pool wird getötet und dann fliegt er ja wie von der Rakete geschossen weg.
Man sieht das nicht. Ich meine, man sieht den Pool, wie er schreit und dann sieht man, wie das Shuttle auf ihn zu, also seine Kapsel auf ihn zufliegt.
Genau.
Und ich habe das immer so...
Und dann fliegt er weg.
Genau.
In irgendeine Richtung.
Und ich habe das so interpretiert, dass der den halt zu Tode gerammt hat mit der Kapsel.
Aber das Shuttle fliegt in die komplett entgegengesetzte Richtung weg.
Okay.
Also es ist physikalisch so
nicht
möglich.
Oder er hat eben den Schlauch durchgeschnitten und der Sauerstoff hat ihn dann quasi...
Das würde aber nicht erklären, warum die Kapsel mit einer ähnlichen Geschwindigkeit, einem ähnlichen Drall in die komplett andere Richtung fliegt.
Das habe ich nicht mehr so im Kopf. Okay.
Ja, ich dachte, ich rede hier mit Profis.
Tja.
Jetzt muss ich hier leider feststellen, dass ihr gerade mal die Home-Video-Version davon gesehen
habt. Totale Amateure. Ja?
Die Doku auf ZDF Neo davon.
Natürlich. Die YouTube-Doku. Gut. YouTube-Doku. Aber ich kann dir sagen, dass im Buch die Discovery mit ihrem Sporenantrieb eigentlich Richtung Jupiter unterwegs war. Und dass der SFX-Guy von Stanley Kubrick gesagt hat, er kriegt den Jupiter nicht hin, weil Ringe. Mhm. Und das kriegt er auf der Leinwand nicht vernünftig visualisiert und deswegen spielt der Jupiter keine Rolle. Und deswegen, der Saturn, deswegen.
Ich wollte gerade sagen, Saturn hat doch Ringe, aber.
Ja, ja,
Jupiter hat auch Ringe.
Und deswegen spielt das Ganze am Jupiter also und nicht kleine, am Saturn.
So ganz klein.
Und der Spezialeffekt-Typ ist übrigens der gleiche, der Silent Running gemacht hat.
Ach so, ja, okay.
Der
lautes Weltraum.
Naja. Der im Saturn-Orbit spielt, glaube ich. Und da war es kein Problem, die Ringe irgendwie einzuführen.
Das hat eine sehr ähnliche Ästhetik. Vielleicht ist mir noch was eingefallen irgendwie.
Was mich ja bei 2001 immer wundert, auch im Vergleich zu Filmen, die dann später, 20 Jahre später in den 80ern waren, wie geil auch diese Effekte sind. Also wenn ich vorher gesagt habe, so despektierlich, Foto vor Foto, das sieht immer noch tausendmal geiler aber aus,
hallo,
als, ganz ehrlich, jeder Special Effect bei Battlestar Galactica.
Ja, ja. Aus den 70ern. Alleine schon die rotierende Raumstation am Anfang, also wo sie dann hinfliegen, ist ikonisch, kann man nicht anders sagen. Ich verwende das Wort nur ungern, aber...
Das ist wirklich eine Qualität, die da abgeliefert wurde, die ist sensationell, wo ich mich eigentlich, bin jetzt da im Special Effects mäßig nicht so drin, aber wo ich mich echt frage, warum das danach, außer im Prinzip bei Star Wars, kein anderer mehr abgeliefert hat. Selbst mit ähnlichen Budgets nicht.
Ich überlege auch gerade. Also wie du schon sagtest, Silent Running war auch schon ziemlich geil, muss man sagen. Ne? Und Star Wars natürlich.
Und die einzigen, die am nächsten dann wieder dran kamen, war eigentlich Star Trek The Motion Picture. Aber die haben halt dann 10 Minuten Enterprise Porn gemacht.
Aha. Und selbst da war teilweise gegen diesen farbigen Hintergrund. Und
da war eigentlich nur diese Sequenz in dem Trockendock geil.
Ja.
Alles andere war eigentlich auch ziemlich cheesy.
Ja, richtig. Ja. Wo man mal sagen muss, 2001 war der erste Film, der richtig ein großes Budget hatte. Also Science-Fiction-Film. Und wo sie richtig, richtig viel Kohle reingesteckt haben.
Sieht man dem Film
tatsächlich an. Aber wir waren noch nicht am Ende.
Also nachdem das halt passiert ist, reißt Haywood Floyd, dem anderen Piloten, der noch lebt, die Hutschnur. Und er sagt, ich leg jetzt einfach alle...
Ist das nicht
alle
Dave Bowman?
Bowman
lebt. Dave Bowman. Hey, wer hat denn noch mal Haywood Floyd?
Haywood Floyd ist der Typ, der zum Mond fliegt am Anfang.
Der Wissenschaftler.
Ach so, am Anfang. Der im zweiten Teil die Hauptrolle spielt quasi.
Richtig, ja.
Dem Dave Bowman, den reißt die Hutschnur und der sagt dann, ich schalte jetzt alles, was irgendwie nicht unbedingt notwendig ist, an diesem Computer ab. Und dann kommt noch eine coole Szene, weil, wie war das nochmal? Genau, er hat keinen Raumanzug mehr, ne? Beide Raumanzüge sind irgendwie weg.
Ja, er versucht ja erstmal an Bord wieder zu kommen und Hal sagt, nö, ich lass dich nicht ran. Und dann muss er halt durch eine Luftschleuse irgendwie...
Genau, er hat seinen Kollegen wollte retten oder reinholen, zumindest die Leiche bergen und ist dann ohne Raumanzug in die Kapsel reingegangen, will dann wieder andocken und dann sagt er, nö, ich lass dich nicht rein. Er kann aber durch eine Wartungsluke quasi in den Computerraum von außen rein, hat aber keinen Anzug, das heißt, er schießt sich quasi aus dieser Kapsel raus, indem er die Tür öffnet und der Luftdruck wie so ein Korken, ne, aus der Flasche.
Da ist übrigens wirklich an Seilen oder an Metallseilen eine relativ lange Röhre runtergefallen.
Und Wissenschaftler haben, glaube ich, nachher gesagt, das geht tatsächlich. Du kannst ein paar, also entgegen aller sonstigen Vorurteile, kannst du ein paar Sekunden im nackten Vakuum irgendwie überleben.
Hat ja hier, T'Pol hätte ich fast gesagt, Michael Berman auch geschafft.
Ja, wenn Michael Mürden das schafft,
aber und der fünfte Doktor hat es auch geschafft.
Prinzessin Leia hat es auch geschafft.
Und ich glaube, James Bond hat es auch mal geschafft.
Mit dem Beißer?
Ja.
Das ist mir auch ganz interessant.
Moonraker.
Kleiner Exkurs am Rande. Moonraker ist auch nur zustande gekommen wegen Star Wars. Star Wars war so ein Riesenerfolg, dass die Bondmacher gesagt haben, wir müssen jetzt dieses Skript, was eigentlich viel, viel später hätte kommen sollen, müssen wir vorziehen und dann müssen wir halt irgendwie diese Raumschlacht mit reinmachen.
Du sagst, sie hatten damals schon Skripte für mehrere James-Bond-Filme im Voraus irgendwie in der Schublade liegen.
Ja.
Das wird aber so weit heute auch nicht mehr gearbeitet.
Moonraker habe ich als Kind immer gehasst, eben weil das so ein scheiß Star Wars Rip-Off war irgendwie. Ich fand den
schlechtesten
Bond. Heute finde ich den gar nicht mehr so schlecht.
Mit dem Beißer, der am Ende seine Freundin findet.
Oh, okay, ja, genau. Abgesehen von dieser Szene. Ja.
Deswegen fand ich ihn als Kind gut, weil die mit dem Roger Moore, die waren immer witzig. Also damals hat es mich immer getroffen.
Stimmt. Und als Kind fand ich die Moore-Bonds auch besser, als ich sie heute finde. Heute kann ich sie gucken, aber... Genau.
Geht mir auch so.
Die finde ich auch nicht mehr so.
Jedenfalls, er schafft das dann und dann kommt halt diese Abschaltszene und ich glaube, das Tolle wirklich daran war, dass man als Zuschauer so ein bisschen mit dem Hell mitleidet. Mhm. Weil man kriegt halt mit, also er sagt ihm dann, sag mal was. Und dann spült er so ein paar, erstmal sagt er noch so wie so ein normaler Mensch, also bitte tu das nicht und du gefährdest die Mission und so weiter. Und er verliert dann nach und nach halt so sein, ja, wie so ein Mensch, der sein Gedächtnis verliert oder seine Intelligenz langsam
fast
verliert.
Fast dement, ne?
Ja, genau, wie so, du kannst quasi einen Zeitraffer sehen, wie der so dement wird. Am Ende spült er noch seinen Demotext ab und singt halt so ein Lied, das ihm halt als allererstes irgendwie einprogrammiert worden ist. Im Deutschen war es Hänschen klein, ne?
Im Deutschen ist Hänschen klein.
Ja, ja, ist dann halt quasi so mehr oder weniger tot, nicht, aber ist schwer bewusstlos so. Dann schnappt sich Bowman die Kapsel, fliegt zu dem Monolithen rüber, den die eigentlich untersuchen sollten.
Das ist der Mega-Monolith, ja.
Und der ist halt ein bisschen größer als der auf dem Mond. Und dann dreht der Film halt komplett am Rad. Ja. Weil ab dann wird es halt ohne die Kenntnis des Buches schwierig, den zu interpretieren. Weil was folgt, ist erstmal ein psychedelisches Farbenmeer, Lichttunnel.
Oh mein Gott, es ist voller Sterne.
Oh mein Gott, da kommt der Spruch übrigens her, genau. Es ist voller Sterne. Es folgt Lichttunnel, Farbenmeer, psychedelische Effekte. Also der hat ja auch seinen Ruf so als Drogenfilm, dieser Film. Und plötzlich liegt er halt in einem etwas kitschig eingerichteten Hotelzimmer. Aha. Wird uralt. Der Monolith erscheint im Hotelzimmer. Und ein alter Mann.
Ja.
Das glaube ich auch wieder er selber ist.
Er selber, ja.
Und dann wird er total jung.
Und er wird nicht jung, er wird zum Embryo.
Er wird zum Embryo. Ja, das ist ja ziemlich... Also junger kann man ja also quasi ja, nicht werden, ne?
Weltraum-Embryo. Ja.
Starchild, glaube ich, heißt
es. Richtig, und so ist es aber auch gemeint. Also er wird zu einem Sternenkind, wird selber zum multidimensionalen, transzendentalen Wesen mutiert.
Richtig.
Und dann ist der Film, glaube ich, auch vorbei, ne?
Dann ist der Film
vorbei. Das Letzte, was man, glaube ich, sieht, ist so diesen Embryo-Kopf und dann wird dann... Dahinter
oder Erde, nicht der wie er über die Erde schwebt.
Ja. Genau. Also auch ikonisch, Sascha, ja. Genauso wie am Anfang, wo der Affe den Knochen hochwirft.
Ja, 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 ja.
Und dann kommt dieser berühmte Matchcut, da habe ich das Wort Matchcut gelernt, ja, auf die Discovery, auf das Raumschiff. Also vom
Was Knochen. Auch kein Matchcut ist.
Das ist kein Matchcut? Verdammt.
Also, ja, es ist schon eine, aber es matcht nicht. Also, man hätte es schneiden können, dass es wirklich auf den Satelliten matcht, ist aber nicht so geschnitten.
Es passt nicht so ganz hundertprozentig. Nee,
passt nicht hundertprozentig.
Okay. Aber die Szene ist auch so oft kopiert, ne? Also bei den Simpsons und
überall.
Im Space Quest 5 ist es auch mit der Unterhose.
Dann halt noch, genau, das ist parodiert worden und die Musik. Also wenn ihr irgendwie, es ist an der schönen blauen Donau.
Ja.
Der Donauwalzer von Strauss hört oder so, im Zusammenhang, auch bei den Simpsons gewesen, als Homer im Weltraum war. Das kommt daher,
ne? Die Chips isst.
Genau, wo die Chips isst.
Genau. Und bei Elite ist auch...
Ich wollte es gerade anbringen,
ja. Der Autopilot von... Stimmt, verdammt, du hast recht. Der Autopilot
von... Wenn du Autopilot bei Elite auf Atari oder bei Amiga wahrscheinlich auch eingeschaltet hast, kam auch immer das. Ich habe das neue Elite Dangerous nicht gespielt, aber... Keine Ahnung, ob es da kommt. Also, es würde mich voll enttäuschen, wenn ich das spielen würde und es käme nicht irgendwo.
Stimmt. Und natürlich das eigentlich noch wichtigere Thema, also die Ouvertüre aus Also sprach Zarathustra.
Ganz am Anfang mit den Affen.
Und am Ende auch wieder, ne?
Ja. Am Ende auch wieder, genau.
Das ist diese Quintenstapelung, dieses da, da, da,
da, da, da, da.
Und dann bom, 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 Spaceballs, wie du schon richtig sagtest.
Weltraumputze.
Und zwischendurch, der Mensch heißt Georgi Lügeti und das Ding heißt Lux Eterna. Das kann man kurz mal ansingen, das geht ungefähr so. Das musst du dasselbe singen. Und du bist auch. Das ist der Soundtrack, den man die meiste Zeit hört, wenn es halt im Film, mitten im Film im Weltraum spielt.
Das hat mich als Kind immer angekotzt, genau diese Musik.
Ich fand das super creepy.
Ja, es war
also gruselig. Nervig. Nervig, ich fand es einfach nur... Jeder hat ja so... Weißt du, es gibt ja manche Leute, die gucken sich Tiefseefilme an, weil sie einerseits Angst vorm Ertrinken haben, aber sich andererseits auch nicht irgendwie das total anziehend finden. Also Leute finden das anziehend, wofür sie am meisten gruseln. Und für mich war es immer Weltall. Und für mich passt das total in diese Gruselstimmung rein.
Okay. Im Buch ist es wohl so, wurde mir gesagt, bei YouTube, man sieht ja quasi die Evolution dieser Affen zum Menschen. Also der Monolith nimmt ja deutlich mehr Einfluss auf die Affen am Anfang und sie entwickeln quasi eine Waffe. Und dann geht es halt darum, dass der Mensch sich immer weiterentwickelt, die Waffen auch immer sich weiterentwickeln und am Ende sind halt diese dieser Jump Cut, der kein Jump Cut ist, auf diesen Satelliten. Und im Buch ist es wohl mit Atomarraketen, Nukularraketen bestückte Satelliten. Und am Ende kommt wohl das Starshield zurück auf die Erde und lässt alle Atomwaffen im Weltall explodieren.
Oh, das kann ich mir gar nicht mehr dran erinnern.
Und es kommt wohl auch viel mehr raus, dass die Erde ziemlich kaputt ist. Also überbevölkert und irgendwie so in Form Kollaps, weil es gibt nicht mehr genug zu essen und es ist dann irgendwie auch gerade generell nicht so geil auf der Erde.
Ja.
Und das wird im Buch halt relativ deutlich hervorgehoben, aber im Film halt nicht so richtig.
Ja.
Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich das jetzt mit 2010 verwechsel oder ob das im Buch war. Im Buch haben die Aliens doch auch eine Stimme. Die sagen doch, ihr dürft alles im Universum... Das
ist 2010.
2010, okay.
All diese Welten gehören euch.
Außer der eine Mond.
Europa.
Ja. Europa,
genau. Und genau, das ist halt irgendwie diese Monolithen...
Was machen die Menschen? Fliegen nach Europa.
Das geht dann in 2020er, wie war das?
Und ne? Ich sag, gibt dem Kind keinen Fisch.
Und ich sag noch, ja. Nee, und irgendwie war das, diese ganzen Monolithen sind irgendwie die Hinterlassenschaften einer alten Alien-Rasse, die halt nur noch als geistige Wesen existiert.
Ja, das sind multidimensionale Wesen und zumindest der Jupiter-Monolith ist quasi der Zugang zu deren Dimension oder Beförderungssystem, mehr oder weniger. Also was man dann später noch so sieht, ist wohl so eine Art Weltraum-Rangierbahnhof.
Mhm.
Und das ist quasi seine Reise zu irgendeiner Vorrichtung von diesen Aliens, wo er dann halt transformiert wird in dieses Sternenkind.
Ja, okay.
Jetzt muss man aber dazu sagen, dass wenn du A, keine 50 Jahre Zeit hattest, drüber nachzudenken, das Buch zu lesen und die YouTube-Universität zu besuchen und du 68 in dem Kino rausgegangen bist.
Ich habe ein Diplom, FH, YouTube-Universität. Ja,
und du 68 aus dem Kino rausgegangen bist, ich glaube, da bist du echt aus dem Film rausgegangen und hast so, hä?
Aha. Beziehungsweise, boah.
Ich weiß nicht, ob ich damals mit boah rausgegangen bin.
Ich glaube, die Technik war doch schon revolutionär.
Ich denke, die Leute, die
Optik.
Also als wir damals aus dem Hallendreif rausgegangen sind, wir haben Studentenzeit, wir haben uns einfach zusammengesetzt und da erstmal stundenlang drüber diskutiert, was das denn zu bedeuten hat alles. Und ich glaube, genauso ist es damals auch gewesen. Die Leute, die werden, also zumindest ein gewisser Teil der Kinogängerschaft wird sich hingesetzt haben und hat da erstmal nächtelang unter Kreisen lassen einer Sportzigarette erstmal drüber philosophiert, was das denn jetzt genau bedeutet und
haben eine Vinyl aufgezeichnet.
Ja, ich wollte gerade sagen, 50 Jahre später sitzen drei komische Leute in Ohrensesseln vor einem virtuellen Lagerfeuer.
Stimmt.
Schauen auf ihre teilweise leeren Gläser und sagen, Mensch, die müssten mal wieder gefüllt werden, damit wir 2001 weiter analysieren können.
Mhm. Ich habe vorher noch gesagt, eigentlich müssten wir jetzt eigentlich uns eine gewisse Menge LSD besorgen. Aber das haben wir dann mal gelassen, weil wir müssen ja morgen wieder arbeiten.
Also das Ende ist schon ein reiner Drogentrip, oder?
Es ist zum Klischee geworden. Es ist so zum Klischee für eine trippige Bildsequenz geworden.
Ja.
Und ich glaube, es ist heute noch teilweise zu sehen, dass wenn irgend sowas kommt, dass dann gemacht wird. Also die Musik aufgelegt wird.
Die wir vorhin intoniert haben.
Ich glaube, Kubrick hat das nicht so... Der wollte keinen Stoner-Film machen oder keinen Psychonauten-Film. Es passt halt in die Zeit, 1968, ja? Ich meine, das ist die Zeit, weswegen man heute von Alt-68ern spricht.
Ja.
Das kommt schon irgendwo alles her. Und lebte damals... Doch klar, das war auch die Zeit von hier Timothy...
Leary
und Albert Hoffmann. Nee, der war früher. Das war die Zeit der spirituellen Erweiterung des Bewusstseins durch Drogenkonsum.
Die sind ja zum Glück heutzutage vorbei.
Das war nicht diese Spaßgeneration, die irgendwie nur so Hasche spritzt, um dann so ein bisschen abzutanzen. Ja? Die hatten das noch mit Anspruch.
Chris, du hast die IMDb, du weißt schon, was ich meine, offen. Wie lang ist dieser Film?
163 Minuten.
Und damit immer noch kürzer als ein 2018er Standard-Kinowerk. Was wahrscheinlich in 3D und über Länge und
man muss dazu sagen, von den 103 werden 50 Minuten nicht gesprochen.
Ja, die ersten 25.
Und die letzten 25 auch nicht.
Ja, stimmt auch wieder.
Ein Meisterwerk.
It took 12 years to make. Did you know that it took 12 years to make
it's
Boyhood?
It's amazing. It's magical. You can see a kid grow up on screen. It's fucking magical.
Boyhood.
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 Boyhood. It took 12 years to make.
Da muss ja was Wichtiges dabei sein.
Aber ich glaube einfach, du könntest es heute irgendwie ohne eine vorige Erklärung wahrscheinlich keinem richtig vorsetzen.
Also ein Kinoschlager wird es auf keinen Fall. Also wenn es jetzt einfach so unerklärt, wie du sagtest, im Kino einfach mal so als normalen Film rausbringen würdest, dann hättest du, glaube ich, nach dem ersten Tag keine Besucher mehr im Kino. Oder kaum.
Ja, du weißt, ich bin ein Freund der schnellen Schere.
Ich weiß.
Und
ich nicht.
Man könnte da auch mehrfach die Schere ansetzen. Ich weiß nicht, ob man nicht diese ganzen Affensequenz vorne wegschneiden könnte, ohne den Film groß zu verfälschen.
Ja, also doch. Das ist schon wichtig, dass da dass zumindest eine Form von diesem Monolithen die Funktion hat, die Evolution zu beschleunigen.
Da machen wir eine schöne Texttafel.
Das Ding,
vor 50.000 Jahren ist ein Monolith erschienen, hat den Affen Intelligenz gegeben.
Genau, nach der alten Filmmacherregel tell, don't show. das Ding wird nämlich nachher, dieser Monolith wird nachher als Schweiz, das, ich weiß nicht, ob es in 2010 ist in dem Buch oder in 2001, wird als das Schweizer Offiziersmesser der Aliens bezeichnet, weil das kann nämlich alles. Das kann nämlich die Evolution beschleunigen, das kann ein Sender sein, das kann ein Dimensionsportal sein und es kann ein Gerät sein, das quasi aus dem Jupiter eine Sonne macht.
Was gutes ja Plot-Device. Passiert.
Deswegen halt Schweizer Offizier Taschenmesser des Universums sozusagen.
Ja, aber deswegen finde ich halt, 2001 ist ein schöner Film, auf jeden Fall. Also optisch toll, man kann drüber philosophieren.
Ja.
Aber ich sag,
was willst du denn mehr?
Mehr Titten. Es ist aber einfach, wenn man sagt, rein filmtechnisch, also wenn man sagt, okay, was ist der bessere Film? Was, wenn man eine Handlung anlegt, ist 2010 der bessere
Film? Nach den klassischen Kriterien, die man so anlegt an Filme, normalerweise, ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, ist 2010 der bessere Film.
Ja, weil der 2010 hat auch durchaus eine Botschaft, über die man nachdenken kann.
Okay, aber ich sag halt, ich kann mir einen Film halt, wenn ich diese klassischen Kriterien nicht anlege, sondern nur bei dem Film auf mich wirken lasse. Und mein Gott, wirkt dieser Film, finde ich.
Und bei mir ist es halt eben so, dass ich 2010 echt ein Problem habe, den durchzugucken.
Warum?
Weil der für mich einfach so überhaupt nichts mit 2001 zu tun hat. Weil der halt so ein ganz normaler Film ist.
Mhm. Ja.
Ja, das ist wie beim Exorzisten. Da ist der zweite Teil auch komplett anders. Und eigentlich, nee, der zweite ist, glaube ich, eine Kopie vom ersten, mehr oder weniger. Und der dritte ist eigentlich ein Krimi.
Mhm.
Und der zweite ist total scheiße, weil da passiert nichts, was du nicht im ersten schon gesehen hast. Und der dritte ist aber dann wieder gut, weil es wieder irgendwie so ein bisschen anders ist, aber trotzdem den Geist von dem Exorzisten noch hat.
Ja.
Und 2010 hat für mich überhaupt nichts vom Geist von 2001, was seine Macht. Also, okay, es geht halt um die gleiche, im gleichen Universum und die fahren zu Discovery und so weiter, aber es wird so überhaupt. Also inhaltlich wird natürlich Bezug genommen, aber stilistisch halt null. Mhm. Sondern es ist einfach ein 80er-Jahre Sci-Fi-Film.
Ja, das stimmt. Also
und damit habe ich ein Problem, weil ich denke so, ich hätte anders gemacht. Ich hätte mehr, ich jetzt nicht Kubrick kopiert, weil das geht nicht, aber ich hätte dann zumindest auch irgendwie ein Solaris draus gemacht, irgendwie sowas.
Mhm. Ja? Sascha, findest du den ersten, also den 2001, findest du den prätentiös?
Prätentiös? Würde ich nicht sagen.
Nicht, ne? Würde ich nämlich auch nicht sagen. Also es ist nicht so einer Film, wo man sagen würde, der hat den jetzt irgendwie so gemacht, damit er besonders artsy wirkt oder so. Der wollte es nicht angeben mit dem Film, weißt du? So, ich breche jetzt mit allen Konventionen und mach den jetzt so und da wird 50 Minuten nicht geredet. So kommt er überhaupt nicht rüber.
Nee, eben nicht.
Genau. Ja, und das finde ich total geil. Ich meine, wie macht man sowas, wenn es heute jemand macht? Also es ist schwierig, sowas zu machen, ohne dass man dem sofort vorwerfen würde, ja, der hat eigentlich nichts dahinter, der will halt bloß irgendwie...
Boyhood.
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 Boyhood, it took 12 years to make.
Weißt du?
Ja, Stanley Kubrick war, glaube ich, einfach ein Typ, der ein Typ war. Also wenn du, hat er nicht auch Shining gemacht?
Mhm, ja.
Wenn du halt irgendwie, dann siehst, wie der in Shining mit den Schauspielern, vor allem mit ihr umgesprungen ist. Ich glaube, das ist einfach ein Typ, den könntest du heute nicht mehr, der würde sofort gefeuert, weil er einfach irgendwie eine Art hat, mit den Schauspielern umzugehen, die zu fordern. was heute undenkbar ist.
Ja, aber auch den Zuschauer zu fordern.
Und den Zuschauer auch gleichzeitig mit.
Den Zuschauer zu fordern. Also wurde jetzt gerade Shining gesagt, das ist eine kleine exemplarische Sache, weshalb ich halt der Meinung bin, dass bei Kubrick nichts dem Zufall überlassen ist. Bei Shining gibt es ja diese, also Shining hat ja mit dem Buch auch fast gar nichts mehr zu tun, außer so dem.
Genau, da hat er ja Dings.
Und ich glaube, Stephen King war auch nicht sonderlich begeistert.
Ja, er hat gesagt, er möchte den Film eigentlich nicht so mit seinem Werk in Verbindung genau. gesehen wissen.
Da gibt es eine Menge Subplots und so weiter und unterschwellige auch Missbrauchs Geschichten zwischen dem Vater und dem Sohn und was alles so angedeutet wird. Aber irgendjemand hat sich mal, und da bin ich jetzt auch Absolvent der YouTube-Uni, aber ich glaube, das jetzt was für mich schlüssig ist und weil das auch nachgezeichnet wurde. Es gibt ja diese Sequenz, wo das Kind mit dem Tretroller durchs Hotel fliegt.
Legendär, ja.
So. Und irgendjemand hat sich halt die Mühe gemacht und hat das halt mal kartografiert, diesen Weg.
Ja.
Und das kann gar nicht, also so, das könnte kein realistisches Hotel sein, weil die Wege sich 3-4 Mal kreuzen, da könnten keine Zimmer dazu, das geht nicht. Ja, es geht einfach nicht. Also musst du dir überlegen, warum ist das, und es ist ja eine Plansequenz, die ist glaube ich ohne Schnitt, warum ist das so, wie es gefilmt ist? Wahrscheinlich, also das ist meine Interpretation, dass du halt eben an der Stelle den Zuschauer auch mit verwirrst durch eine Wegführung, wo du irgendwann unterbewusst denkst, so, kann doch gar nicht sein. Ja. Weil dann nämlich ja die auch wieder rauskommen an dem Zimmer von dem Direktor, wo dann Fenster ist, was da gar nicht sein könnte, weil eigentlich müsste das in der Mitte sein. Und das ist kein Zufall. Und genauso ist es bei 2001 halt auch. Das heißt, es sind so viele, die, nimm mal die Displays, die Farben aufs Gesicht werfen. Das ist ja
stimmt, realistisch. Richtig, ja.
Realistisch ist ja nicht so. Kein Fernseher wirft farbiges Bild aufs Gesicht.
Ja.
Jedes Display in 2001 projiziert etwas aufs
Sein
Gesicht.
Sein Bild quasi auf das Gesicht von demjenigen drauf guckt.
Von demjenigen drauf. Und das spiegelst du halt dann wieder in dem irren Farbenwirrwarr am Ende. Ja?
Das everything rhymes. Ja. It's a masterpiece. Nee, aber das, okay, aber bei solchen Sachen könnte ich noch sagen, irgendwie, das liegt halt, das hat er gemacht, weil es cooler aussieht. Also
bei dem Punkt denke ich auch, dass es cooler aussieht. Aber andererseits sind die Farben halt genau die gleichen wie bei dem anderen auch. Also, ich meine, obwohl ich normalerweise im Deutschunterricht immer gehasst habe, wenn Dinge überinterpretiert wurden, habe ich irgendwie das Gefühl, bei Kubrick-Filmen kannst du dich zu Tode interpretieren und findest immer noch irgendwas. Und es ist nie so, dass du sagen kannst, es ist komplett von der Hand zu weisen.
Mhm. Also in dem Fall wäre es Interpretation, was wären jetzt Interpretationen für die Sache? Dass die Computer auch schon so eine Art Portal sind in eine andere Welt? So wie.
Naja, dass halt alles so ein bisschen Foreshadowing ist, ne?
Foreshadowing.
Ja.
Okay.
Dass halt im wie gibt es den einen Spruch da, wenn du im ersten Akt des Films die Knarre an der Wand zeigst, dann.
Am Ende gibt's dann
wird er mit der Waffe erschossen, irgendwie so ein Kram.
Okay.
Und wenn du unter der Prämisse mal Filme guckst und gerade Kubrick-Filme, dann siehst du halt, okay, ja, das wird halt am Ende wieder aufgegriffen irgendwo.
Ja, ja.
Und der 2010er fällt für mich halt deswegen negativ auf, weil es halt für mich einfach ein 80er-Jahre-Sci-Fi-Flick ist.
Zu konventionell. Als Nachfolger, obwohl es guter Film ist, aber als Nachfolger.
Genau, als Nachfolger speziell von 2001 ist er irgendwie zu konventionell. Und da rettet es halt auch Roy Scheider nicht mehr. Ja. Ja. Also da gucke ich mir lieber, ohne Scheiß, da gucke ich mir lieber hier Blue Thunder an.
Okay. Blue Thunder, was ist das?
Das ist so ein Airwolf-Rip-Off.
Ah, okay. Ich kenne Blue Lightning, das war ein Spiel für das Atari Lynx.
Blue Thunder ist, da spielt Roy Scheider irgendwie so ein Helikopterpiloten-Cop in L.A. und der kriegt da dann so einen super Helikopter
Klingt gut. Ich glaube, da gab es auch mal ein Computerspiel auf dem C64 zu.
Und am Ende legen sie mit dem Helikopter, kämpft der Helikopter gegen zwei F-16, legt ganz Los Angeles in Klump. Richtiger 80er-Jahre-Action-Flick.
Sehr geil.
Aber nicht schlecht, mit Malcolm McDowell als Bösewicht.
Hier ist jetzt von Clockwork Orange.
Nee, von dem Blue Thunder.
Ach so. Da ist Malcolm McDowell auch der Bösewicht.
Ist der Bösewicht, ja.
Weil Clockwork Orange ist ja auch von ihm und das ist ja auch der Bösewicht. Der gute
Malcolm. Ja, aber Blue Thunder ist nicht von Kubrick.
Achso, ich dachte, sorry.
Also Blue Thunder ist eher Canon-Films-Niveau.
Okay. Verstehe. Ja.
Ist jetzt, also kann man gucken, ja, aber darf man jetzt auch nicht zu viel erwarten.
Nicht zu viel erwarten. Ja, aber so ist dann wirklich auch fast so ziemlich jede Szene irgendwie mal kopiert worden. Also, was man vielleicht auch mal gesehen hat zumindest, ist die Szene, wo die Stewardess von dem, jetzt war es aber Haywood Floyd, der zum Mond fliegt, oh Gott, durch die Achse des Drehkörpers von dieser Raumstation läuft, ne? Und dann quasi so die Röhre innen entlang läuft, mehr oder weniger.
Nee, das ist auf der Discovery.
Das ist noch auf der Discovery schon.
Und auch das passt von den Schitten nicht. Also er läuft schnitttechnisch immer entgegengesetzt. Also du siehst ihn von vorn, die Kamera schwenkt eigentlich und dann läuft er eigentlich wieder in die falsche Richtung.
Krass, das war mir doch gar nicht aufgefallen.
Da gibt es einige Dinge, die so nicht passen. Oder zum Beispiel auch bei der Raumstation. Der Haywood, der quatscht ja dann mit diesen Russen, sitzt ja dann in so ähnlichen Stühlen wie wir jetzt hier gerade. Ja. Die wir übrigens in der Filmausstellung letztes Jahr gesehen haben. Erinnerst du dich noch, hier in Berlin?
In diesem Raum.
Genau.
In diesem rechteckigen
da
Raum.
Da waren ja diese roten Stühle.
Stimmt, ja. Ach, das weiß ich, das war aber in dem Wartebereich. Das war nicht der Konferenzsaal.
Genau,
sondern
der Wartebereich.
Okay, ja.
Und eine von den Frauen, die da dabei sitzt, von den Russen, die hat in einer Einstellung einen blauen Sweater über die Lehne gelegt. Und wenn die aufstehen, ist der blaue Sweater von der Lehne weg. Und jetzt könntest du sagen, okay, Continuity Error, ja, okay. Aber es gibt eine Durchsage, eine Lautsprecherdurchsage in der Raumstation, dass ein blauer Sweater vermisst wird. Ein blauer...
Ernsthaft?
Ja, ein blauer braun Kaschmir-Sweater wurde gefunden und kann da unter abgeholt worden. Das heißt also, so ein Mini-Detail wie so ein Sweater ist nicht kein Continuity-Error, warum der von einer Szene auf die andere weg ist, sondern weil es das am Ende wieder aufgegriffen wird mit einer Durchsage, die im Hintergrund läuft, die du fast gar nicht hörst. Ja,
ich Zyniker sag irgendwie, es ist mir beim Schneiden ist mir das aufgefallen, hat noch ein Voice-Over raufgelegt.
Nee, ich meine, wenn du jemanden hast wie Kubrick, der hat bei The Shining die Axt-Szene 58 Mal hat wiederholen lassen, bis sie ja, richtig gesessen hat.
Aber deswegen wundert mich das, was du gerade sagst mit den Beleuchtungsfehlern. Was kann man da
aber wenn ich das richtig verstanden habe, sagt Chris, dass das eine Intention ist.
Ja, dahinter. Aber was war jetzt da die Interpretation?
Ich kann dafür? Dir, ich, ehrlich gesagt, das übersteigt meine intellektuellen Fähigkeiten auch.
Da die Intention ein fünfjähriges ist. Kind könnte das erklären. Das ist ein fünfjähriges Kind suchen, ich kann es nicht.
3 Jahre alt, ja? Welcher Film? Schreibt es in die Kommentare. keine Ahnung. Also vielleicht, dass es halt irgendwie doch irgendwie künstlich ist und keine Ahnung. Aber der gibt sich solche Mühe und dann passieren solche Fehler. Das kannst du und wiederholt solche Fehler. Es ist ja dann nicht eine Szene, wo die Beleuchtung nicht passt, sind es ja alle.
Okay, ja. Okay.
Es gibt zum Beispiel eine Szene, habe ich auch auf der YouTube-Universität gelernt, wo es darum geht, dass Worte eine Waffe sind. Und zwar in dieser Besprechungsszene mit Dr. Floyd ist das, glaube ich, ne? Mhm. Der da zum Mond fliegt und dann haben sie diese Besprechungsszene und da sitzen sie zusammen. Es gibt eine Frau, die da in dieser Gruppe sitzt und die hat ihre Hände so auf dem Schoß und irgendwann nimmt sie ihre Finger zusammen und formt aus ihren Fingern so eine Pistole, sozusagen. Und
also wie die Merkel-Raute, bloß ein bisschen schmaler.
Ja, die Merkel-Raute ist ja mit allen Fingern und die Pistole ist halt nur beide Zeigerfinger aneinander gepresst, beide Daumen aneinander gepresst.
Okay.
Und diese Pistole, diese virtuelle, ist, glaube ich, auf den Floyd gerichtet.
Okay.
Um halt, wurde halt so interpretiert, dass Worte halt eine Waffe sind, sozusagen.
Ja, gut, das kann ich gut verstehen, das, glaube ich, das passiert im Regel.
Auch diese Handbewegung sagt halt, YouTube-Universität ist kein reiner Zufall. Nimm bitte die Finger aus meiner Richtung. Sondern ist durchaus beabsichtigt von Stanley Kubrick als gestalterisches Mittel.
Also ich glaube, wir machen alle viel zu viele Podcasts, ja. Wir haben ja auch schon 3 oder 4 Reihen in unserem Ding. Aber eigentlich, ich glaube, so eine Zusammenfassung von YouTube-Universitätsvideos würde echt gut als Podcast laufen. Ja? Wir gucken es für euch, damit ihr es nicht gucken müsst.
Wir gucken uns stundenlang Interpretationen an.
Meter zur Meter zur Meter. Ja. Das ist gut. Und schickt uns Kommentare dazu.
Also tertiär Literaturvideos sozusagen. Gut, wir können jetzt, glaube ich, den ganzen Film in dieser Beziehung durchgehen. Also ich meine, die Interaktion zwischen Bowman, dem anderen und Hal zum Beispiel.
Ja.
Das bietet ja auch noch Stoff für viele.
Gibt's nicht diese... Die Szene haben wir jetzt irgendwie gar nicht so
richtig erwähnt. Das Design überhaupt von dem Film, das Design von dem Hal, dieses rote glühende
Auge. Dieses rote glühende Ding. Im Grunde genommen ist Hal der Hauptdarsteller.
Der sagt auch am meisten.
Der
macht am meisten.
Und ich meine, Hal gewinnt ja alleine durch diese Stimme.
Oh ja.
Ihr kennt's ja alle aus dem Intro. Tut mir leid, Dave, das kann ich nicht tun. Und ich finde, da hat die deutsche Synchro echt gute Arbeit geliefert, weil die deutsche Synchronstimme von Hal kommt dem Original schon sehr nahe. Es ist halt dieser ruhige, monotone Duktus, der aber nicht künstlich klingt, sondern halt irgendwie wie halt so ein Therapeut, den man nicht aus der Ruhe bringen kann.
Stimmt,
was einen am meisten in Rage bringt, weil irgendjemand gegenüber halt absolut ruhig reagiert. Und man selber ist halt irgendwie gerade in einem emotionalen Zustand, wo man sowas nicht brauchen kann.
Genau, zum Beispiel, wenn man gerade ohne Sauerstoff in der Kupfkapsel ist und möchte gerne ins Raumschiff zurück und wird nicht reingelassen.
Und dann sagt Hell einfach:
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Wo liegt das Problem?
Ich glaube, du weißt ebenso gut wie ich, wo das Problem liegt.
Und das ist super. Und auch das Design von dem Raumschiff und wie du gerade eben schon sagtest, die Navigation, die Bildschirme, ne? Die haben ja dann, wenn sie auf der Pilotensitz sitzen, dann haben die dann, ich weiß gar nicht, ob es die Discovery war oder das ist Mondshuttle, aber ist ja eigentlich auch egal. Diese Displays, wo dann NAV draufsteht und so,
weißt du,
was ich meine? Hm. Und das war auch schon seiner Zeit voraus. Ich weiß noch, als ich als Jugendlicher das gesehen habe, das erstmal im Fernsehen, im ersten ziemlich verrauscht. Und ich habe ja schon mal gesagt, also wenn man ein schlechtes Bild hat, dann wirken die Effekte noch viel realistischer.
Ja.
Dass ich dann nur allein auf diese Displays geguckt habe und gedacht habe, Mensch, das sieht so geil aus irgendwie alles und so voll nach Zukunft.
Ja, wie gesagt, Bowman hat ein iPad im Grunde genommen.
Stimmt, der hat auch schon
als so. Als eins der neuen iPads rausgekommen ist, haben alle gesagt, hier das Design, was war denn das noch irgendwie, als Apple gesagt hat?
Nee, das war Samsung, das waren hier. Das war dieser Rechtsstreit zwischen Samsung und Apple. Und
ja, stimmt, so war das, genau.
Und Apple hat gesagt, das sieht ja fast aus wie unser iPhone. Und hat Samsung gesagt, nee, guck mal hier, das sieht aus wie das alte Pod von
2001.
Und von Star Trek TNG natürlich auch.
Picard sees your iPad.
Und dann gibt es eine Menge
Picard is not
alte Designs von Philips und von Braun.
Ja.
Die extrem, also wo du sagen kannst, okay, der Rasierer aus von 1979.
Retrofuturismus.
Von Braun sieht halt genauso aus wie der erste iPod. So.
Ja. Die Designstudien der 70er sind echt irre oder 60er. Aber ich finde auch diese schönen weißen Raumschiffe, das ist alles so sauber, das ist halt überhaupt nicht dreckig. Die Szene mit der Stewardess, die dann in Schwerelosigkeit. Kennt ihr, oh Gott, wie heißt denn das? 2000 irgendwas sinnlos im Weltall mit Leslie Nielsen? Wo er weiß irgendwie auch als Agent irgendwie unterwegs ist.
Also mir ist mein Speicherplatz im Hirn relativ wichtig. Deswegen habe ich das, glaube ich, mal gesehen, sofort wieder verdrängt.
Und
du meinst aber nicht diese verrückte Reise in einem verrückten Raumschiff?
Nein, das nicht. Nee. Das ist irgendwie Agent 00 nix und dann ist auch im Weltall. Und er kriegt dann irgendwie auch so einen Drink und er muss dann natürlich auf Toilette und natürlich fällt auf der Toilette die Schwerkraft aus und so, oh nein. Das ist halt so Sachen, du hast das 2001 und dann hast du diese wirklich total billige Kopie mit Fäkalhumor, wo du denkst so, ey, das ist nachträglich nochmal auf das Grab von Stanley Kubrick gekackt.
Du meinst, wie sie Orwell nochmal auf das Grab von Gene Roddenberry kackt?
Ich trete Sebastian gerade unter dem Stuhl.
Kasing.
Ich gehe mir jetzt noch was zu trinken holen. Mach das ohne mich aus. Ich war eben was zu trinken wegbringen. Jetzt, die sind berühmten, die Fans lieben das, unsere Pinkelpausen. Was wir jetzt besser überbrücken können, weil wir zu dritt sind.
Toll, jetzt müssen wir die Show schmeißen.
Das machen wir doch mit links, Chris.
Aber sicher doch.
Du hast ganz am Anfang noch was gesagt, was ganz Wichtiges. Also Stanley Kubrick brauchte ja zu der Zeit moderne Kameratechnik auch, um diesen Film zu drehen und so weiter. Die hat er ja von der NASA gekriegt, aber nur, weil er sich bereit erklärt hat, die Mondlandung dann noch zu faken für sie.
Ja, genau, klar.
So war das ja, ne?
Ist ja völlig eindeutig.
Und das war ja auch eine ziemliche Geschichte. Da habt ihr vielleicht heute noch was mitgekriegt. Findet ihr im Internet ganz viele Quellen zu, wenn ihr danach googelt, ne?
Ja.
Also
mal Mondlandung Hoax googeln, Mondlandung Fake googeln. Also die beweisen ja überall.
Und letzten Endes haben wir es diesem Film eigentlich zu verdanken, dass es überhaupt zu dieser Kooperation gekommen ist, ne? Also hätte damals 2001 nicht gedreht.
Ja, dann wären wir heute nicht auf dem Mond offiziell gewesen.
Hätten wir nie die Mondlandung gefaked. Nee.
Never ever.
Never ever.
Aber da hat die NASA gesagt, wow, das sieht gut aus, das können wir machen. Ja. Da wäre es auch nicht so mit den holographischen Flugzeugen bei 9-11, da ist auch nicht zugekommen.
Richtig, stimmt, ja. Und insgesamt wird die ganze reptiloide Rasse hätte nie diesen Machtanspruch erheben können, diesen sie heute tut.
Nee. Dann wären wir auch heute Chemtrails frei.
Ich frag dich mal ganz direkt raus, hast du Kubrick, Nixon und den Mann im Mond gesehen?
Nee.
Okay, ich schicke dir den Link. Den musst du gucken. Das wird dich vom Hocker reißen, auf alle Fälle.
Das hat aber nichts mit Andy Kaufman zu tun.
Wer ist Andy Kaufman?
Einer der berühmtesten Komiker in den USA. Also er lebt schon lange nicht mehr.
Nee, es war eine Arte-Produktion.
Okay. Der hat, Andy Kaufman war, ich sag mal, das amerikanische Pendant zu das, was heute Olli Dittrich ist. Also was bei uns Olli Dittrich ist.
Okay, so à la Ditsche, ja? Oder was?
Ja, also jetzt, der hatte, konnte super in viele Rollen schlüpfen.
Ah ja, okay.
Und wenn er aber in dieser Rolle war, also eine war zum Beispiel Tony Clifton, das war so ein abgehalfterter Las Vegas-Sänger. Und dann war er der aber auch. Also sowohl vor dem Take, als auch in dem Take, als auch nach dem Take.
Ach so, okay. Ein Method Actor sozusagen.
Genau. Ja. Und der Olli Dittrich macht es ja ähnlich. Also wenn ich war mal bei einer Ditsche-Produktion, also das ist ja live immer in Hamburg, ne, in dem Grill, im Eppendorfer Weg.
Ja.
Und das Warm-up dauert mal locker eine Dreiviertelstunde, wo der erstmal so in die Rolle einkommt. Also es ist nicht so, dass er den Bademantel anzieht und dann da in den Imbisslatsch und dann fangen die an.
Ja.
Nee, der kommt als Ditsche aus dem Wohnwagen, also wo die ihre Umkleide haben, raus, als Ditsche raus und redet dann mit den Menschen, die vor dem Imbiss stehen, als Ditsche. Für locker 10, 20 Minuten. Dann geht der rein, dann machen die nochmal so ein 10-minütiges Warm-up im Imbiss.
Ja.
Und dann geht der raus und dann geht die Sendung los. Ach. Aber das macht er alles nicht als Olli Dittrich, so ich mache jetzt hier den Ditsche gleich und ihr müsst alle lachen. So. Nee, er macht das als Ditsche. Oder auch wenn er dann so hier Beckenbauer nachmacht, der macht das immer, also auch so. Und der Andy Kaufmann hat das halt auch so gemacht. Er hat verschiedene Rollen gehabt und das ging halt so weit, dass er halt auch wirklich die dann, wenn die einen Film gedreht haben, halt Wochen, Monate lang der Typ war.
Krass.
Und du musst den Film gucken, Der Mondmann mit Jim Carrey, die Biografie zu eben Andy Kaufman. Und der Jim Carrey hat es dann auch gemacht. Das heißt, er hat dann, die haben das auch sequenzartig gedreht, also alle Tony Clifton-Sequenzen, alle Randy Kaufman-Sequenzen. Und er war dann auch immer, teilweise hat er dann extrem zugenommen, teilweise extrem abgenommen, Kette geraucht. Der ist dann sogar als Tony Clifton auf eine Hugh Hefner-Party eingefallen im Playboy-Mansion. Ja? Und hat dann da also richtig rumgeschrieben, Tony Clifton, what do you want? Ja? Also, genau, also die Doku auf Netflix über den Film ist fast noch geiler als der Film.
Ja? Okay, ich meine, das ist natürlich auch geil, wenn du so ein gewisses, sag ich mal, Image dir erarbeiten willst, so als Schauspieler, wenn du so sowas machst, ne? Heutzutage ist es ja anscheinend irgendwie verpflichtend, wenn du einen Oscar bekommen willst, dass du solche Stunts reißt, ne? Aber dass der Olli Dittrich sowas macht, oder dass der so arbeitet, hätte ich jetzt.
Also ich weiß es halt, dass irgendwie. Es bei den Ditsche-Sachen so
bei macht. Bei Ditsche-Sachen,
ja. Ich gehe davon aus, weil ja alle anderen Parodien, die er macht, ja auch so extrem geil. Also ich finde es einer der besten Parodien,
die es gibt. Der ist prima. Also ich habe den geliebt bei Samstag Nacht.
Dass er das durchaus dann auch ähnlich, ähnlich bei den anderen Drehs macht. So, jetzt kommt hier der Getränkenachschub. Ich sehe Cola und...
Nochmal Cola.
Es ist, ich habe einen Gin Tonic bestellt. Er hat gesagt, er hat 47 Gins. Das ist wohl hier eine Gin-Bar. Und ich habe einen Siegfried bestellt, weil ich damit vertraut bin. Der kommt aus Bonn.
Ich sage immer, wo es früher hieß, es war Wacholder, wollte es keiner saufen. Dann haben sie es Gin genannt. Jetzt sauft es die ganze Welt.
Ja, aber der Siegfried ist echt lecker. Der kommt wirklich aus Bonn.
Ich muss dir mal meine Freundin vorstellen, die ist total Ditsche-Fan. Die wird sich über solche Stories bestimmt freuen.
Ditsche, ich habe ja vorhin gesagt, wenn andere Leute Podcasts zum Einschlafen hören, höre ich immer Ditsche zum Einschlafen.
Ditscheridu. Badading. Guck mal, die Batterie vom Mischpult ist fast alle.
Echt? Da müssen wir ja bald zum Ende kommen.
Wo sind wir denn jetzt eigentlich?
Wir waren jetzt gerade
bei Method Acting. Heute.
Ja, bei Method Acting. Also eigentlich bei Leonardo DiCaprio.
Leonardo DiCaprio in Titanic ist ein Zeitreisender.
Was?
Bitte?
Mach Sachen.
Ja.
Ich dachte, er ist Reptiloid.
Das auch. Er trägt eine Tasche, die es damals noch nicht gab, die irgendwie erst 5 Jahre später rausgekommen ist. Und er bezieht sich auf...
Hängt den Requisiteur!
Nein, er bezieht sich auf irgendeinen See, wo er mal baden war als Kind. Den gab es damals auch noch nicht, wenn ich das richtig weiß. Und es gibt eine Fantheorie, wir verlinken es im Beitrag, dass Leonardo DiCaprio ein Zeitreisender ist, der eigentlich nur ermöglichen sollte, dass Rose überlebt. Der quasi in die Vergangenheit geschickt wurde auf die Titanic, um halt das Überleben von Rose
zu sichern. Also praktisch, Rose ist die Sarah Connor der Titanic.
Wenn sie mit mir kommen, wenn sie leben wollen, kommen sie mit mir. Genau.
Und deswegen ist er auch nicht auf die Tür da mit dir geklettert, sondern hat sich...
Und auch da gibt es wissenschaftliche Berechnungen,
ja,
ob die Tür beide getragen hätte.
Und hätte sie?
Nein.
Doch nicht, verdammt.
Also von der Fläche her schon, aber der Auftritt der Tür hätte nicht gereicht, um beide zu tragen.
Aber wenn die Tür jetzt von innen hohl gewesen wäre?
Außer beide hätten noch Rettungswesten gehabt, dann ja.
Okay. Naja.
Wie kommen wir eigentlich von 2001 in die kalten Fluten des Atlantischen?
Über Method Acting.
Okay.
Und zu Method Acting kamen wir.
Ich habe übrigens hier On the Rocks.
Ich habe auch On the Rocks. Hört mal. Ist das nicht toll? Mm. Es kommt selten vor, dass ich in Hotels Bar sitze und Longdrinks schlürfe. Die sind auch viel zu selten eigentlich.
Die kosten auch fast gar nichts.
Die sind quasi geschenkt. Aber zum Glück müssen wir ja nicht vom Podcasten leben. Keiner von uns.
Ich habe mich ein wenig auf den Hintern gesetzt, als ich unsere beiden Longdrinks bezahlt habe. Aber das ist mir wert, mit euch hier zu sitzen.
Ich habe dir auch gerade einen ausgegeben.
Du weißt, was das kostet, ja.
Prost. Prost. Ich hatte ja kurzzeitig, als ich in Black Panther war, habe ich ja kurzzeitig gedacht, dass der Prinz aus Zamunda und Black Panther im gleichen Universum spielen. Weil ich nämlich dachte, dass
mach ein YouTube-Video dazu.
Dass die gleiche Mutter ist. Nee, es ist aber doch eine andere Schauspielerin.
Egal, mach ein YouTube-Video.
Aber die Mutter, also Angela Bassett, die Mutter von Black Panther spielt, die sieht der Mutter von Eddie Murphy in der Schauspielerin auch so extrem ähnlich. Und da ist so, geil, die spielen im gleichen Universum. Fuck.
But this is just a theory. A movie theory.
Aber ja, dem war nicht so.
Was habe ich denn jetzt gelesen? Alle Pixar-Filme spielen im selben Universum.
Definitiv.
Lass es bei 2001 bleiben. Da gibt es bestimmt auch viele Sachen zu bereden.
Spielt im gleichen Universum wie 2010.
Und zum Beispiel,
ja. Das geht ja noch weiter, ne? 2010 und dann bis wann geht
es? Ich glaube, es gibt noch zwei Nachfolgebücher nach 2010. Ich habe sie beide gelesen. Mhm. 2061 und 2100.
Okay, die habe ich nie gelesen. So. Erzähl mal.
Spaß dir. Das sind, er kopiert zeitweise, seitenweise, 1:1 den Text aus den alten Büchern und schreibt ihn einfach nochmal in kursiv gedruckt nochmal ab.
Ist das immer noch A.C. Clarke, oder?
Ja.
Ach, ein etwas faulerer A.C. Clarke.
Think about humping a dead horse, ja. Also,
ja.
Nee, beating oder riding, ich weiß es nicht.
Riding.
Und die kannst du also wirklich ab 2010 ist noch ein cooles Buch, also das wird dem gerecht.
Kannst du den Plot von den anderen Büchern ganz kurz zusammen?
Ja, wie geht's denn weiter?
Also ich weiß nicht, welches von den beiden das ist, aber in einem geht's halt darum, dass sie meinen, sie müssten nochmal zum Jupiter fliegen, aber den gibt's ja eigentlich gar nicht mehr, der ist ja inzwischen eine Sonne.
Nee, aber das heißt doch irgendwie, all diese Welten gehören euch, außerdem
einen Europamond.
Europa.
Richtig.
Und dann fliegen sie doch nach Europa, weil da haben sich Menschen noch nie von abhalten lassen, dass irgendwer ihnen gesagt hat, mach das mal nicht.
Ist nicht von dem Apfel.
Keine Erinnerung, aber ich weiß noch,
Ende der Story. Ja, genau. Das kanadische Breaking Bad. Sie haben Krebs, ihre Behandlung beginnt nächste Woche. Ende.
Das stimmt, das ist in einer Folge, das ist auch mit dem Haywood Floyd wieder, da trinkt er nämlich Wasser von Europa. Ich weiß nicht, warum.
Wie Wasser von Europa?
Ja, er trinkt, also er will irgendwie zeigen, dass man das trinken kann und dann trinkt er es einfach. Und hat danach furchtbaren Durchfall. Das ist halt, also es ist in 2061, also er ist quasi schon Frührentner. Oder,
das ist wie der Manager, der Glyphosat trinkt.
Ja.
Er trinkt es ja eben nicht.
Kennt ihr diese Aufnahme, wo der Amerikaner DDT frisst? Direkt aus der Packung? So, DDT ist nicht schädlich. Haps, 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 haps und staubt, als ganze Mund voll gegipst. Naja.
Es gibt einen YouTube-Trend, dass man irgendwie
Waschmaschinentabs frisst, ja. Und die neueste YouTube-Challenge ist, sich ein Kondom durch die Nase zu ziehen und es dann durch den Gaumen hinten wieder rauszuholen.
Das ist geil. Wir hatten Klassenkameraden, das mit Spaghetti hat das gemacht und mit diesen Gummischnüren. Diesen essbaren Himbeerschnüren hat genau das gemacht, sich das so durchgezogen und dann.
Ja, ich erinnere mich.
Aber im Gegensatz zu den Gummischnüren ist er halt nicht dran erstickt, wie jetzt irgendwie schon 20 Teenager, die sich Kondom durch die Nase gezogen
haben. Ich hab was du sagst mit dem Spülmaschinentabs. Da schrieb dann einer irgendwie jetzt wegen dem Schulattentat, wir Jugendlichen fordern, Waffengesetze zu verschärfen. Ja, und ihr Jugendliche fresst ja auch Spülmaschinentabs. So.
Bam. Weißt du was, in unserer Jugend, als wir zur Schule gegangen sind, gab es diese Atem-Selbsthypnose-Dinger, wo man in Ohnmacht gefallen ist. Also
Selbsthypnose ist gut, das war eine relativ physische Sache.
Ja, also du hast irgendwie in den Knien gehockt und ganz, ganz oft ein- und ausgeatmet, ganz, ganz, ganz tief und bist dann ganz schnell aufgestanden und bist in Ohnmacht gefallen.
Das war, weil wir keinen Zugang zu richtig harten Drogen hatten.
Ja, was war es in der Eifel? Da hast du sowas nicht gehabt. Nicht in Düsseldorf.
Aber ich dachte, in der Eifel habt ihr irgendwie an Tannenzapfen geleckt oder so irgendwas.
Weißt du, ich habe aber aus zuverlässiger Quelle gehört, heutzutage Jugendliche sind noch krasser drauf. Die machen denselben Effekt, indem sie sich einfach gegenseitig die Pulsschlagader die Halsschlagader abdrücken.
Das kann auch überhaupt nicht ins Auge gehen.
Das, was wir gemacht haben, ja auch nicht.
Naja, ja. Aber hier, Wasser von Europa trinken?
Ja.
Und dann? Das ist
dann kriegt er Durchfall. Das war mir da
Wasser von Europa.
Du hast da noch irgendwas gesagt von wegen, ja, da hat sich das Leben entwickelt, so. Ich weiß es aber, nee, sorry, ich kann jetzt keine qualifizierte Auskunft geben mehr. Nee,
gab es nicht irgendwie einen Saturnmond, auf dem Wasser und Eis war, wo eine Sonne unterwegs ist?
Ich weiß auf alle Fälle noch, dass irgendwie gesagt worden ist an einer Stelle, das Zentrum vom Jupiter ist ein riesiger Diamant. Und ich glaube, die sind sogar einmal in einem Buch dahin geflogen. Ja, Shine on your crazy diamond. Ne? sind die in einem Buch sind dahin geflogen,
meine ich, ihre Braut.
Um zu gucken, ob von der Explosion, ob von dieser Sonnenzündung quasi noch irgendwie Splitter von diesem Diamanten auf anderen Monden eingeschlagen sind. Aber ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster raus. Die Bücher waren schlecht. Also das war kein Witz mit dem seitenweise kopiert. Ne? Also er hatte wirklich geschrieben, glaube ich auch im Nachwort, zu dem Thema ist eigentlich schon alles gesagt. Ich kann jetzt nur von mir selber zitieren. Er musste es wahrscheinlich schreiben, weil sein Verleger gesagt hat, hier, Money's Money's, ja, und so.
Aber 2010 ist so ein schönes, ich weiß nicht, ob das Buch schön ist, aber...
Das Buch ist auch gut.
Aber ich finde die Botschaft von 2010 so schön und das dann anschließend sowas von irgendwie durch den Kakao zu ziehen und die Kacke zu reiten.
Muss halt einfach aufhören. Ignoriere es einfach. Ignoriere alle Teile nach Star Wars 4, 5, 6.
Ja, ich kann ja auch sagen, nach Enterprise gab es keinen Star Trek mehr.
Genau, sag das einfach. Entscheide das für dich, wo du Schluss machst und sag einfach, okay, es gab halt gewisse wirtschaftliche Zwänge und Zusammenhänge und deswegen ist es halt so gekommen, wie es gekommen ist, aber es braucht dich ja nicht zu interessieren.
Es kommt jetzt ein 5. Indiana Jones Teil.
Du willst mich jetzt...
es gab
you are pulling my leg, aren't you?
Mit Harrison Ford. Als Indiana Jones.
Der vierte war Fate of Atlantis, oder? Der Mann ist jetzt
78.
78? Scheiße. Das ist doch egal. Wir haben doch auch jetzt noch irgendwie die junge Leia gesehen im vorletzten Star Trek-Teil. Star Wars-Teil.
Ja.
Die durchs Weltall fliegen kann.
Nee, die noch davor, die junge. In Rogue One.
Ach ja, die.
Ja, aber da sind ja alle außer mir ins St. Kelly Valley gefahren. Ich bin ja nicht rein. Ich falle ja nicht so rein.
Aber von wegen Europa, es gibt noch einen Film, den kann ich leider nicht uneingeschränkt empfehlen, der heißt Mission Europa. Den habe ich mir nach unserem gemeinsamen Filmmuseumsbesuch gekauft, weil der da in einer Filmausstellungsschleife lief halt und sah ganz vielversprechend aus. Den kann ich leider nicht uneingeschränkt empfehlen, also der ist eigentlich eher schwach. Aber er greift halt auch dieses Thema Leben auf Europa auf und ist, sag ich mal, ein ernsthafter, in Anführungszeichen, Science-Fiction-Film. Also der will jetzt nicht so, also nicht fantasy-mäßig unterwegs sein, sondern realistisch. Aber ist leider, irgendwo hat der Regisseur so unterwegs verhauen. Ich kann auch gar nicht so richtig den Finger drauflegen, wo es passiert ist. Aber wenn euch dieses Thema Leben auf Europa fasziniert und davon nicht genug bekommen könnt, dann guckt lieber diesen Film, als dass er 2061 oder keine Ahnung was lest.
Oder fahrt nach Neukölln.
Da gibt's auch Leben.
In Europa. Oder Prenzlauer Berg. Ja, okay, gut. Machen ein paar Schneid's raus, war kein guter
Hier wird nichts geschnitten. Das ist
okay.
Mit 1 zu 1 so
Du gesehen. Meinst aus Südeuropa?
Nein, das war jetzt keinerlei. Nein, das war so überhaupt nicht gemeint. Ich hätte auch mal Zahn sagen können.
Ja, versuch dich da nur rauszureiten.
Nee, tue ich nicht.
Der feine Herr sitzt hier am Potsdamer Platz im Hotel.
Ja. Hab schon 3 Weißbier intus. Ja.
Wo es 47 Whisky in Gin-Sorten gibt.
Was am Ende auch nur ein Wacholder ist, habe ich schon gesagt. Ne? Mhm. Ich warte auf den Grappa-Trend, dann mache ich mit.
Queen Mum ist wie alt geworden? Ach, 100. 120. Weil sie jeden Tag ein Glas Gin getrunken
hat. Meine Oma ist 106 geworden, hat nie Gin getrunken. Und jetzt?
Jetzt kommst du.
Dann wäre sie 108 geworden, wenn sie Gin getrunken hätte.
hätte Fahrrad
gehabt. Ja. Würdet ihr 2001 weiterempfehlen?
Ja.
Ja, aber wenn ihr einen modernen 2001 gucken wollt, dann guckt Annihilation oder Auslöschung auf Netflix.
Erzähl uns ein bisschen was von Annihilation.
Ist schwierig, ohne zu spoilern. Also es geht, also die Handlung hat eigentlich überhaupt nichts mit 2001 zu tun.
Die Optik auch nicht.
Die Optik auch nicht, aber das Tempo des Films ist ähnlich wie bei 2001. Das heißt, es ist ein sehr ruhiger Film, ein sehr langsamer Film. Man könnte jetzt sagen, auf Arte würden sie sagen, da nimmt sich noch einer Zeit für Bilder. Und das Ende ist halt ähnlich so, what the fuck? Ja, wie ich gesagt habe, wenn du das Buch nicht gelesen hast und keine 50 Jahre Zeit hast, über 2001 nachzudenken, kannst du das Ende auf den ersten Blick beim ersten Mal angucken. Eigentlich denkst du so, hä? Was? Wie? Wo? Ich verstehe es nicht. Ja?
Okay.
Und so ist es da eigentlich auch ein bisschen. Aber mich hat der Film ganz vampirisch an 2001 erinnert, weil er einfach so vom Tempo her gleich war. Es gibt auch viele Sequenzen, wo nicht gesprochen wird. Es gibt wenig Exposition. Ja? Man muss sich also mal wieder mitdenken und viele Dinge selber sich zusammenreimen oder für sich selber irgendwie als Zuschauer ausmachen. Und es gibt am Ende auch nicht die ultimative Lösung, den ultimativen Plot-Twist, der irgendwie alles auflöst oder so. Und das fand ich halt mal wieder ganz angenehm. Aber das heißt auch, dass er halt in den USA in Kinos gnadenlos gefloppt hat und in Deutschland oder Europa direkt in Netflix läuft und gar nicht erst ins Kino kommt.
Ich habe dem letzten Mal versucht, Solaris zu gucken mit George Clooney. Und ich bin ein großer George Clooney-Fan.
Ich hätte noch eine Frage kurz zu Annihilation. Würdest du denn sagen, dass er auch diese Tiefe hat? Also kann man darüber nachdenken, über den Annihilation? Hat er so, liefert er auch so ein bisschen Substanz unter der Machart?
Nee. Ja, jein.
Okay.
Also auf der einen Seite merkst du halt schon das Produkt Hollywood. So reiner Frauencast, ja. Gendermäßig klar, super korrekt, weil reiner Frauencast, ja. Aber dann halt innerhalb der Frauen auch nochmal, da ist eine Lesbe dabei, da ist eine Asiatin dabei, eine Schwarze dabei. Also nochmal alles so einmal so quer durch, für jeden was dabei, ja.
Das ist so, ja, nicht gerade typisch.
Also das hat man eher, ja, also selten. Aber es ist halt schon wieder so in your face political correct, ja, dass du denkst so, okay, es ist halt jede Randgruppe. Hey. Also oder nicht jede Randgruppe, aber jeder kann sich da irgendwo wieder wiederfinden.
Es ist die Fox Force 5 sozusagen. Ja, ja?
Genau, so ungefähr, nur ohne Gags.
Okay.
Also das ist halt so ein bisschen Ketchup in your face. Und ob der jetzt am Ende so eine Murder-Message hat, weiß ich nicht, aber es gibt durchaus interessante Ansätze, wo man sagen könnte, what if, ja? Und das ist eigentlich ganz interessant. Also was wäre, wenn halt ein Organismus auf die Erde kommt, der einfach sich ausbreitet? Scheiß drauf, wer da sonst ist. Und zwar nicht jetzt in böser Absicht, wie jetzt die bösen Aliens, sondern weil das halt seine Natur ist. Weil es sich halt ausbreitet, ja? Also das ist ganz mal ein anderer. Am Ende des Tages, wenn du ehrlich bist, hättest du es auch in eine Star Trek-Folge packen können.
Okay. Ja, das ging uns ja bei The Ring auch. Nee, es hieß nicht The Ring, es hieß
The Ring? Was?
Ja, der Film mit den Kaffeeringen.
Arrival?
Genau. Haben wir ja auch gesagt nachher, das hätte sich auch in eine Star Trek-Folge packen lassen.
Ja.
Aber ich mag das trotzdem, ich mag langsame Filme, ich bin auch damit zufrieden, wenn das, was da gezeigt wird oder gesagt wird, nicht allzu viel ist, aber dafür ein bisschen Hand und Fuß hat, ja?
Wie gesagt, ich habe dem letzten Mal versucht, Solaris durchzugucken. Ich habe es nicht geschafft. Das war mir irgendwie so...
Das russische Original?
Nee, das mit George Clooney.
Das russische Original ist schon fies.
Das habe ich dummerweise nur auf Russisch und da habe ich überhaupt nichts verstanden.
Die sagen doch überhaupt nichts in dem Film. Lass doch 20 Worte sein, oder?
Ja gut, kann sein.
Und weiß ich, selbst das Remake mit George Clooney ist so... Oh.
Ja... Das ist ein bisschen zu lang.
Habt ihr mal den Stalker-Film gesehen?
Bitte?
Stalker, Picknick am Wegesrand.
Nee.
Guckt euch den mal an. Die reden auch nicht viel.
Die filmen.
Machen die in den Film am Bahnhofskino selten.
Das war...
Wegesrand, nicht am Bahngleisrand.
Achso, Entschuldigung.
Nicht auf dem Bahnhofsklo, nee. Nicht Picknick auf dem Bahnhofsklo.
Ich tue das bei Stalker.
Glück am Wegesrand. Das ist auch ein Science-Fiction-Film übrigens.
Bram Stalker. Also. Ganz berühmt.
Und es gab ein wahnsinns erfolgreiches Computerspiel. Darauf aufbauend.
Das kennen wir alle.
Das kennen wir alle, ne?
Stalkenstein 3D.
Von einem ganz talentierten und auch sehr, sehr berühmten Regisseur gemacht, der quasi ohne Geld das Ganze drehen mussten und ihm sind auch noch sein gesamter erster Dreh ist ihm komplett ruiniert worden, Kopierwerk. Die Farben waren irgendwie falsch danach. Oder musste alles nochmal drehen. Und er hatte eh keine Kohle gehabt.
Klingt irgendwie nach Ed Wood.
Und der musste einen Science-Fiction-Film drehen. Du, das ist überhaupt kein... Das ist, genau, stimmt, Ed Wood wäre ein guter Vergleich, ja. Aber das ist so ein ganz anderer Film geworden, weil der Film, der ist wirklich so mysteriös und beunruhigend auch irgendwie. Und hat natürlich auch, der ist irgendwie aus den 70er Jahren, dann auch passend eine kommunistische Aussage so ein bisschen. Und ich hatte das große Glück, ich weiß nicht, wie es passiert ist, ich habe sowohl das Spiel gespielt, als auch den Film gesehen, als auch das Buch gelesen. Und das ist wirklich geil, weil du hast dann quasi so über ein, ich weiß nicht, wann das Buch geschrieben worden ist.
Ja, aber Stalker spielt doch in Tschernobyl das Spiel.
Genau. Und in dem, was in dem Buch ist, es eine verbotene Zone, in der anscheinend Außerirdische einfach nur Rast gemacht haben. Und die haben da quasi so ein bisschen was gegessen und haben ihren wahrscheinlich ihr Raumschiff repariert und haben Müll zurückgelassen. Aber das ist so eine abgefahrene Spezies, das ist was, was für die Schrott ist. Hier bei uns sind das unerschöpfliche Energiequellen zum Beispiel. Also ganz unterschiedliche Artefakte sind da zurückgelassen worden, die alle unglaubliche Wirkungen haben. Also manche beeinflussen das Schicksal von Menschen. Manche haben ganz praktische physische Eigenschaften so. Und diese Zone, die halt dann in dem Buch einfach so eine abgeschirmte Zone ist, wo nur Forscher rein dürfen, ist dann nachher in dem Spiel Tschernobyl.
Okay.
Die ist quasi dann mystifiziert worden. Also in dem Spiel gibt es dann auch dann halt so Anomalien, die werden halt dann da erklärt mit Tschernobyl und Radioaktivität mehr oder weniger. Und
ich kenne nur das Spiel und ich wusste diese Story gar nicht irgendwie. Also ich meine, vielleicht wird die auch im Spiel erzählt, aber es ist schon so lange her.
Das Schöne an dem Buch ist, es ist nur ungefähr so dick wie so ein Reklamheftchen. Also du kannst es an zwei Tagen durchlesen.
Ah, okay.
Und es ist ein sehr berühmtes und anerkanntes Stück russische Science-Fiction-Literatur. Da kannst du noch ein bisschen angeben damit, ja.
So von okay, wegen. dann kannst du auch Metro lesen. Ne? Ist ja dann das Gleiche.
Metro?
Metro.
Habe ich noch nicht, kenne ich noch nicht.
Ja, Metro gibt es auch eine Spielereihe und eine Buchreihe und Hörspielreihe, bla. Und ist auch so ein russisches Gedönse.
War das mal gesagt, war das auch nicht auch so ein brutales Spiel? Auch so ein,
ja,
so ein
schon.
Ja gut, ja, nö.
Und ich warte ja immer noch auf den letzten Teil von dieser Wächter der Nacht-Geschichte da. Da gab es Wächter des Tages, Wächter der Nacht. Und der dritte Teil ist hier in Deutschland nie gelaufen. Ich weiß nicht, ob der überhaupt jemals in Russland
gezeigt wurde. Tag, Nacht, was gibt es denn da noch?
Keine Ahnung.
Dämmerung.
Mittagessen, Mahlzeit.
Welches Frühstück?
Der Mahlzeit.
Frühstück, zweites ja. Frühstück.
Zweites Frühstück.
Vesper.
Wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht. Ja. War halt auch sehr russisch. So.
Sehr russisch.
Ja, sehr russisch heißt sehr halt. Russisch. Ja, die, das waren halt. Also beim ersten Mal gucken habe ich überlegt, was hat mich an dem Film gestört? Wächter der Nacht, Wächter des Tages? Und das waren halt keine schönen Menschen. Und du bist halt einfach aus Hollywood gewohnt, dass da schöne Menschen in dem Film sind. Und es waren einfach so hässliche Vögel wie wir drei. Und deswegen hat es irgendwie
so einen
Tatort-Charme gehabt.
Ich habe mir heute eine Gesichtscreme, aus eine Münster. Feuchtigkeitscreme für die männliche Haut über 35 gekauft.
Aus Münster. Ja. So ein bisschen, ja. Und die hießen halt auch nicht irgendwie John Mac Walker, sondern einfach
Ivan.
Anton. Ja. Okay, Anton und Otto sind ja die uncoolsten Namen, die du halt haben kannst.
Irgendwie. Otto kann ein cooler Name sein, als Bösewicht zum Beispiel.
Mein Name ist Otto, das bedeutet 8.
Oder Hans Gruber.
Ja, den
deutschen Jack. Ja, und jedenfalls, dieses Wächter der Nacht jetzt, ja? Mhm. Und machen die irgendwas Cooles, oder?
Naja, das ist halt so eine, ist eigentlich so das, so ein bisschen das russische Herr der Ringe. Also es gibt die, cool. Die Wächter der Nacht, das sind, ich krieg's nicht mehr genau, ich sag mal Engel, und die wachen darüber, dass die Geschöpfe der Nacht, also Vampire, Werwölfe, es nicht komplett über die Stränge schlagen. Ja, also cool, ich sag mal Konzept, so,
ja.
Aussaugen in gewissem Rahmen, aber halt nicht mehr. Ja?
Das Kontingent ist erschöpft.
Genau, und tagsüber ist es halt genau umgekehrt. Also da wachen halt die Geschöpfe der Nacht über die Engel, damit die nicht das hier in Paradies verwandeln. So ist so der ganz grobe Plot. Und dann gibt's halt so den Chosen One, wie immer. Ja? Und das ist dann dieser Otto Anton, ich glaube Anton heißt er, um irgendwas war mit dem, ich krieg's eh schon ewig her. Aber das Problem ist, in Deutschland kam der dritte Teil, es gibt drei Teile, und der dritte kam halt nie ins Kino und auch nicht auf DVD. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt einen gibt, einen dritten Teil. Also ich schätze mal schon, weil die Russen sind, glaube ich, ziemlich drauf abgefahren auf das Zeug.
Okay.
Aber in Europa gibt's nie eine Synchro dafür, um das mal, ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht. Ja. Und das war eigentlich so, also für den russischen Film war das nicht schlecht. So, also war tricktechnisch extremst gut. Ja. Und du musstest dich nur halt dran gewöhnen, dass halt alles abgefuckt ist. Das spielt halt nicht in Beverly Hills oder in New York oder sonst irgendwas, sondern das spielt halt in einem russischen Vorort. Das sieht halt aus wie so ein russischer Vorort von Novosibirsk halt aussieht.
Ja. Also diese Optik von irgendwie so runtergekommenen Ostgebäuden, Half-Life 2, ne?
Genau, so ein bisschen. Wobei das
okay.
Die Welt an sich ganz normale, also die normalen Menschen wissen davon nichts. Also in dieser ja. Welt.
Okay. Wächter der Nacht.
Und Wächter des Tages, ja.
Hast du auch noch einen russischen Science-Fiction-Klassiker beizutragen?
Verdammt, ich weiß schon bei Solaris, aber mehr habe ich das auch nicht im Angebot.
Nee, Solaris, wie gesagt, ich hatte
einen russischen Kriegsfilm im Angebot, Der Stern. Wir haben das Festival des osteuropäischen Films in Cottbus, jedes Jahr im November. Und es gibt einen legendären, der ist wohl wirklich legendär, russischen Kriegsfilm, der heißt Der Stern. Mhm. Und den haben wir uns angeguckt in der 52er-Version, wo er irgendwie mal rausgekommen ist.
Uncut, ja.
Ja, Uncut. Und die haben das halt 2010 nochmal neu aufgelegt. Und es ist echt interessant, wie unterschiedlich die beiden Versionen sind. Also man merkt schon, okay, das ist halt schon irgendwie so halbwegs der gleiche Film. Aber der 2010er-Film ist halt voll mit Propaganda.
Okay.
Also während der erste noch so einen gewissen Charme hat, guckst du die 2010er-Auflage an und denkst so, oh.
Ja, ist das ein Remake oder ein Recut?
Ein Remake.
Remake, ach so, okay.
Ja, aber die 2010er ist doch von den Amis gedreht, dachte ich.
Nein, von den Russen.
Ach so.
Das sind beides russische Filme.
Ach so.
Das erste ist ein sowjetischer und das zweite ist ein russischer.
Ach so.
Okay. Und der sowjetische Film ist weniger Propaganda als der russische?
Ja, erstaunlicherweise, okay. Ja.
Ja, wir hatten ja mal über Police Academy den Podcast gemacht. Über Police Academy 7 war das, glaube ich, der in Russland spielte oder so. Wo dann irgendwie die ganzen KGB-Agenten dann irgendwie mitspielen wollten unbedingt.
Ich bin immer versucht, wenn die Leute vorbeilaufen und uns fragend angucken, die einfach mal reinzuholen und zu sagen, die sollen zwar das Ende von 2001 erklären.
Du bist ja betrunken.
Ja.
Obwohl, ich trinke noch gerade aus und können sie uns hier rausschmeißen. Aber du musst ja noch hier übernachten, stimmt.
Ich muss hier noch übernachten. Ich bleibe ja hier, ja.
Aber du hast 47 Sorten Gin.
Schade, also, dass du keinen Gin trinkst.
Das sollte mir nicht langweilig werden.
Ich würde sagen, wenn ich noch etwas nüchterner wäre oder vielleicht auch etwas betrunkener, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich nicht genau das richtige Maß an Geistesverwirrung, um noch weiter über 2001 zu reden.
Dann lass uns doch einfach hier nach einer Stunde 30 angehen, annähernd.
Also schöne Zeit.
Ich finde, ist der Redakteur auch noch so fleißig? Der Podcast dauert nur 1,30. Nicht, Chris?
Ja, die alte Medienmacherweisheit.
Chris, bekannt aus Film und Fernsehen. Würde ich jetzt einfach sagen, lass uns die Aufnahme stoppen und zum gemütlichen Teil des Abends übergehen.
Der S-Bahn-Fahrt nach Hause.
Die S-Bahn-Fahrt. Oh Gott. Ja, Chris hat es einfacher. Der wollte einfach nur hochgehen. Oder runter.
Nee, ich bewohne die Wohnung unter dem Penthouse. Hallo, es ist die Wohnung unter dem Penthouse. Was ist daran?
Du bist unter dem Penthouse immerhin. Ja.
Nur eins
drunter. So weit habe ich schon geschafft. Sie, Sir, Sie verstehen es zu leben.
Ja, und wir hoffen, dass wir uns wieder mal treffen, wenn du wieder mal in Berlin bist. Das bist du ja offensichtlich öfter. Wir kommen dann gerne nochmal und treffen uns mit dir.
Ich habe gehört, ihr macht in Erkrath noch eine Spendenaktion. Ihr braucht noch Geld.
Ja, brauchen wir immer. Also nicht wir, aber der andere Podcast.
Der andere Podcast braucht noch Geld. Also spendet mal fleißig für den Grauen Rat, weil wie ich ja gelernt habe, jeder ist ein Babylon 5-Fan, er weiß es nur noch nicht.
Ach toll, das geht jetzt runter wie Öl.
Also der Satz stimmt zwar nicht, aber ich dachte, ich zitiere ihn mal. Und die Jungs, weil halt kein Arsch Babylon 5-Fan ist, kriegen die halt auch höchstens 50 Fans zusammen und haben eine Location gemietet, wo 50 reingehen, was da so ziemlich komplett Deutschland abgedeckt wäre.
Damit ist das komplette Babylon 5-Fan in Deutschland versammelt.
Ja, alle 50.
Ja, eben. Ja,
die kennst du persönlich.
Meine ich ja.
Ja, eben. Ja. Aber vielleicht habt ihr ein Herz und schmeißt nochmal einen Fünfer in die Kasse, ja, damit auch mal zwei mehr kommen können.
Das wäre schön. Vielleicht macht ihr noch einen Nerdquiz vorm Eingang oder so.
Ansonsten hört einfach früher auf und dann besuchen wir mal Chris in Düsseldorf. Oder nehmen wir einen Podcast. Dann machen wir eine
Folge im Ürige. Beim lecker Altbier.
Da bin ich auf jeden Fall dabei.
Altbier.
Genau.
Lasst euch euer geistiges Getränk eurer Wahl schmecken, bleibt uns gewogen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und hört vor allen Dingen auch mal bei den Nerdizisten rein. Es ist ein bisschen albern, dass wir jetzt Werbung für Nerdizismus machen. Eigentlich hat Nerdizismus sowas von uns überholt, was die Zuschauer- oder Zuhörerzahlen betrifft. Früher war es mal anders.
Machen die vielleicht einfach öfter als wir?
Das könnte daran liegen, dass sie nicht im April die erste Folge von 2018 raushauen.
Vielleicht.
Obwohl, ich habe lange nichts mehr raus. Doch.
Vielleicht sind sie auch wirklich besser einfach.
Das auf jeden Fall.
Das kann auch der Autofall sein.
Also ich habe jetzt festgestellt, dass wir zurzeit, aber das ist halt serienbedingt, jetzt einfach 4 Folgen The Walking Dead hintereinander hatten. Aber
guckt das noch jemand?
Das war jetzt Zufall. Ja, wir gucken das noch an. Wir haben ja jetzt schon umgestellt von jeder Folge auf nur noch 2 Folgen und teilweise 3 Folgen zusammen, damit wir wenigstens so eine Dreiviertelstunde Podcast-Zeit gefüllt kriegen, weil teilweise halt gar nichts passiert. Aber die 8. Staffel ist jetzt demnächst zu Ende und haben jetzt noch 2 Folgen. Und als nächstes müsste jetzt eigentlich dann, genau, wir haben mit dem Emo, der weiß ja noch gar nicht, das ist meine Idee. Emo, falls du das hörst, ich will mit dir noch eine Folge machen als Herleitung zum Infinity War, weil da habe ich keine Ahnung von.
Ich auch nicht.
Genau, deswegen müssen
das
wir
da. Das ist Marvel, da habe ich keine Ahnung von. Oh, wir werden rauskatapultiert so langsam. Ja, dann.
Okay, besucht uns im Internet unter www.sie-reden.de oder auf Facebook oder auf Google Plus.
Und besucht die Nerdisten unter
Nerdisten.de. Ich habe noch Google Plus und da wundert ihr euch, dass keiner hört.
Wir haben auch eine StudiVZ-Gruppe.
Und MySpace.
So, bevor der Herr uns jetzt nochmal kommt und uns rauszuschmeißen versucht, sagen wir einfach mal, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Die nächste Ausgabe dauert nicht allzu lange. Bis dahin.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.